Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Der Sommer steht vor der Tür, das heißt für uns natürlich, wir gucken erstmal, was im Frühling gelaufen ist. Deswegen besprechen wir heute die Spring Season 2021. Wir sind wie immer ich, der Lukas oder der Tetz und der Julian oder Luke Ohl, der mir virtuell gegenüber sitzt.
Korrekt. Und was ich jetzt kurz noch erwähnen will, weil ich glaube, das hatte ich eigentlich erwähnen wollen in der Spring Season. Lukas, dieses Jahr,
wir sind in der Spring Season.
Ja, dieses Jahr hatte ich feststellen müssen, ich glaube, der Frühling ist mein Lieblingsseason, aber nicht in Bezug auf Anime, sondern insgesamt.
Deine Lieblingsjahreszeit.
Korrekt.
Ja, mit den brutal heißen Sommern, die wir im Moment bekommen, ist das auch verständlich.
Ja, aber sonst gibt es natürlich auch noch Winter und Herbst. Und ich glaube, sonst war ich die ganze Zeit eher so ein bisschen Richtung Herbst. Aber dieses Jahr kommt es mir so vor, irgendwie, ich glaube, ich bin jetzt eher so ein Frühlingsmensch geworden.
Ich bin, glaube ich, beim Herbst hängen geblieben, aber...
Ja, sehen wir mal, naja, wie der Herbst dieses Jahr wird.
Ja.
Aber gut, die Frühlingsseason.
Genau. Wir haben zuerst drei Titel, wo wir nur so zwischendrin besprechen, weil die laufen weiter, ne?
Ja. Willst du noch kurz vorher so allgemein nochmal Fazit, also was heißt Vorfazit,
so ein bisschen? Allgemein zur Frühlingsseason.
Ja.
Ich habe ein paar Sachen, die haben mich echt positiv überrascht. Ich habe auch ein paar Titel, die haben mich negativ überrascht. Im Prinzip, es gibt nur so ein paar wenige Titel, die genauso waren, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist natürlich auch irgendwie was Besonderes, vor allem wenn man jetzt hier so 2 Jahre schon, sind über 2 Jahre.
Ja, es sind über 2 Jahre.
Wenn man schon über 2 Jahre jedes Mal über die Seasons spricht, da sollte man meinen, dass so langsam stellt sich was, Wissen ein, was wird mir gefallen, was wird mir nicht gefallen, was wird mich enttäuschen, was wird, ja. Aber nee, ich wurde dieses Mal viel überrascht.
Okay. Ja, das war ja auch so ein bisschen unser Fazit bei Spring Season, dass es echt die Überraschungsseason ist, wo man nicht erwartet hat, was da alles für gute Serien dabei sind. Und wenn man so vorher mal so durchguckt und eher so nach höheren Sagen, dann so, oh doch, das fange ich an. Ich habe jetzt auch so einen Rückblick, ich habe jetzt nochmal geguckt, was dann an sich überhaupt noch so gelaufen ist. Da waren das schon so ein paar Sachen, wo ich dann hätte überlegt, ob ich noch ausprobieren soll oder nicht. Und weil ich ganz zum Beispiel interessant fand hier, Uma Usume, also der Pferdeanime,
ja,
ist ja gleichzeitig so ein bisschen, dass jetzt das Gacha-Game gerade explodiert ist über das letzte Jahr so ein bisschen, dass es so eins jetzt mit das Top-Gacha-Game in Japan ist. Und da kam ja jetzt gerade vor 1-2 Wochen raus, dass es so sehr die Blu-ray-Rekorde geknackt hatte, also mit einem Volume, was 150.000 verkauft hat. Blu-ray Volumes, was jetzt so der Rekord seit, ich glaube, irgendwie 110.000 bei irgendwie Evangelion vor so und so vielen Jahren war.
Oh Gott.
Ja, und das Evangelion war halt komplett und das war jetzt nur in der ersten Woche so ungefähr, was natürlich daran liegt, dass auch Gacha-Sachen dabei liegen, aber ist egal. Aber das hatte ich nämlich auch im Sinn am Anfang der Season, weil das zum Beispiel gesagt wurde, dass da die zweite Staffel so nach 3-4 Episoden schon viel besser ist als die erste. Und da hatte ich dann zum Beispiel das. Das
sollte aber auch ganz in Ordnung gewesen sein, oder?
Ja, aber zumindest anscheinend war die zweite nochmal eine richtige Steigerung, dass man es auch gemerkt hatte.
Okay.
Ja. Und halt so, keine Ahnung.
Für mich. Ja. Für mich war diese Season eher das Gegenteilige. Ich habe mir vorgenommen, nichts anzufangen, wo ich nicht wirklich denke, okay, das wird was. Deswegen habe ich ein paar Sachen mehr liegen gelassen, die ich normalerweise mit angeschaut hätte. Und ich muss sagen, ich finde es okay. Es hat funktioniert. Obwohl ich zwischendrin dann immer mal wieder gedacht habe, oh, ich könnte jetzt noch was anfangen. Aber mich dann davon abgehalten habe, weil ich gedacht habe, ach, das ist jetzt aber... Dann denke ich in 2 Wochen wieder, ah, warum habe ich das angefangen?
Ja, ich hatte jetzt zumindest auch höchstens noch Godzilla SP, was wir heute nicht besprechen werden, weil es kam jetzt sogar gerade vor einer Woche auf Netflix raus, aber da hatten wir jetzt so keine Lust und Zeit. Werden wir vielleicht irgendwann, wenn man Lust und Zeit hat, besprechen, die Bones Orange Produktion. Aber sonst muss ich auch sagen, apropos, weil es war ja auch eine Season, wo ich sehr, sehr viel eigentlich schaue Und zwar nicht, weil ich gedacht habe, ach, das gucke ich mal, sondern schon auch Lust drauf hatte. Und sonst gibt es jetzt auch nicht mehr viel, wo ich noch hätte dazu genommen, glaube ich. Das war jetzt halt, wie gesagt, so umso mehr, aber da muss ich halt die erste Staffel vorher gucken.
Apropos Godzilla, so bisschen off-topic nochmal, bevor wir dann direkt starten. Hattest du Hideaki Anno's Shin Godzilla geguckt oder
Nein, ich
hast du
hatte auch
das noch
damals
vor?
dich gefragt, ob das in Deutschland auf Amazon Prime ist, da ich das irgendwann
Ach so,
gucke,
ja, okay.
weil da habe ich Lust drauf, aber bis
Gut.
jetzt auch keine Zeit gehabt.
Mach das auf jeden Fall. Ich bin in der letzten Woche dazu gekommen.
Okay.
Gut, dann lass uns jetzt on-topic gehen und lass uns mal mit Tokyo Revengers anfangen, oder?
Gerne.
Das hast du mir ja noch empfohlen. Das war ursprünglich nicht bei mir vorgesehen, beziehungsweise ich hatte nicht vor, das zu schauen. Und du hast gesagt, ja, doch, schau da mal rein. Ja, es.
Also, die Geschichte ist ganz cool und die Charaktere, die
Findest du?
Präsentation und Character Design ist eher so, meh. Ich habe ja schon gesagt, es hat eher sein Kastengesicht und so.
Ich finde gerade, was die Charaktere angeht, die Person, die am meisten Screentime bekommt, eben Takemichi, ist
Ja.
für mich eine Person, die. Es ist furchtbar schwer, der über einen längeren Zeitraum zuzuschauen, beziehungsweise ihm über längere Zeit zuzuschauen, weil. Ich weiß nicht.
Seine ernsten Momente, da ist er ein guter Charakter. Aber dann, wenn er halt
Nee,
dieses.
finde ich auch nicht.
Findest
Selbst
du
in seinen
nicht?
ernsten Momenten ist er so super weinerlich.
Na, ja,
Ich
das hätte
weiß,
ich
dass
jetzt nicht
das.
als ernste Momente bezeichnet. Sondern wirklich so, wo er so, oh nein, das und das passiert jetzt, keine Ahnung was. Ja, bisschen schwierig zu
Ja, und dann
beschreiben,
denkt
aber.
er sich, ja, ich muss XY machen, wenn er dann losgeht, XY machen. Denkt er sich, oh nein, ich bin so schwach, bitte tu mir nicht weh. Ich weiß, ich müsste es machen, aber ich hab Bock.
Ja.
Ja, ich bin so schwach.
Aber kann
Ja,
ich zumindest
nee,
verstehen, ja.
das ist halt auch so ein Charakter, der macht einen Charakterakt durch und denkt sich, oh ja, ich muss mir einfach nur den Mut nehmen, nur um dann direkt wieder so, ah oh nein, ich bin so schwach, es ist so, ah.
Ist er halt aber auch einfach, er ist halt auch
Ja,
einfach gar
ja
nichts.
gut, er ist, genau, aber auf der einen Seite lernt er immer wieder, dass er sich den Mut nehmen muss und dann in der nächsten Szene wieder so, oh nein, oh nein. Und auf der anderen Seite macht er halt auch irgendwie gefühlt nichts, um das zu ändern. Das ist so ein veränderungsresistenter Charakter. Ich mag sowas gar nicht.
Ja, ich glaube, das kommt noch, aber dadurch, dass es halt echt auch so ein recht langer Shonen ist, also ich glaube, im Moment ist es bei irgendwie 220 Kapiteln oder so, wird halt dann über das ganze Ding gemacht. Jetzt muss ich auf Anfang, also ich kann es vollkommen
Ja
verstehen,
gut,
ist gerade die ganze Zeit, ja?
220 Kapitel sind so 70 Folgen Anime.
Ja, ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr, als manch anderes hat.
Ja gut, aber ich
Aber
weiß nicht,
zumindest.
wenn ich das jetzt mit sowas wie Yu Yu Hakusho vergleiche, mit den 150 Folgen oder was das sind, hat mir das auch am Anfang schon deutlich mehr Spaß gemacht.
Kann es ja auch, also es kann ja auch noch mal 440 kommen, dann kommt es ungefähr auf die gleiche Anzahl der Folgen. Nee, auf jeden Fall, ich finde halt das Setting ganz cool. Ist halt auch wieder ein bisschen nervig mit der westlichen, also zumindest der Kleinzensur, die wir kriegen, dass irgendwie Sachen komisch weggeschalten sind, mit irgendwie Licht und so weiter, dass man halt das Manji das nicht sieht, was hier aussieht, ähnlich aussieht wie ein Hakenkreuz.
Ja, das ist
Ist halt
aber
immer so ein
auch.
bisschen awkward, aber zumindest so das Delinquent-Setting, die Charaktere, gerade auch so ein bisschen, was man von den Anführern, also ich weiß nicht, wie heißt es, von den Divisionsanführern aus der Gruppe und so weiter so gesehen hat, könnte interessant werden.
Genau das
Ja.
ist es halt. Das ist das, was die Serie dann doch gut macht. Eben, dass alle anderen Charaktere irgendwie interessant sind. Sowohl Mikey als auch Draken, als auch dieser Typ, der diese komischen Tattoos auf den Händen hat, ist alles so interessant. Auch Hinata ist interessant, ihr Bruder ist interessant. Das sind alles so Aspekte, die ich gerne näher beleuchtet haben möchte. Und dann ist es doch wieder irgendwie
Ja.
Takemichi und ja.
Ich glaube,
Und
das ist
seine Gang von Möchtegern-Delinquents,
so ein bisschen der
ja.
Zenitsu-Effekt, dass im Manga geht es, glaube ich, ein bisschen besser, weil dann nervt das Heulen, glaube ich, nicht so sehr. Oder das an sich die ganze Zeit an sich selbst zweifelnd und so weiter. So wie
Ja, da
halt.
blätterst du halt einfach mal über drei
Richtig.
Doppelseiten weg oder so.
So wie Zenitsu halt die ganze Zeit dann irgendwie im Anime kreischt, kannst du dann einfach so, okay, weiter, weiter. Darum ja.
Ja, gut.
Naja, zumindest ich werde es weiter
Okay.
angucken, aber zumindest auch die Produktion, habe ich schon gesagt, hätte vielleicht so ein bisschen besser sein können, aber gut.
Ich weiß nicht, das ist so eine Sache, ich bin zu faul, das zu droppen. Es ist auch nicht furchtbar genug, dass ich mich quälen
Ja.
müsste durch die Folgen. Es hat auch so seine Momente. Ich bin sehr zwiegespalten, was das angeht. Vielleicht wird es ja auch noch.
Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten, To Your Eternity.
Ja, was sagst du denn dazu?
Ich glaube, so was ich auch in der ersten oder in der Spring Season Folge gesagt habe, hatte ich jetzt auch bestätigt. Ich war
Ja,
ja, wir waren, glaube ich, beide ja so
absolut.
ein bisschen überrascht, wie alle krass die erste Episode gefeiert haben, irgendwie als ob es die neue Demon Slayer Episode 19 so ein bisschen war, manchmal kam es einem so vor. Und wir fanden es halt gut, aber ich habe jetzt irgendwie emotional mich jetzt auch nicht so krass damit befasst. Der erste Arc war halt so ein bisschen langsam und auch manchmal ein bisschen langweilig für mich, muss ich sagen, der danach
Ja,
kam.
das stimmt.
Und ohne jetzt zu spoilern, dadurch, wir haben ja zumindest jetzt wegen seiner Fähigkeit, wissen wir ja, was so mit den ein oder anderen Charakteren passieren wird. Das heißt, es ist ja zumindest das auch schon mal ein bisschen genommen worden, was jetzt aber auch vielleicht okay ist, wenn man dann auch schaut, wie die Reise dahin ist. Und zumindest jetzt der letzte Arc war besser, aber ich habe jetzt so immer noch, glaube ich, so das Gefühl, weil ich auch in der Spring Season gesagt habe, wenn es jetzt noch mal von der Produktion zum Beispiel jetzt ein KyoAni gemacht hätte, wäre das noch mal ein bisschen was Besondereres.
Ja.
Aber so zum Beispiel, keine Ahnung,
Ich glaube auch ein Bones oder ein Madhouse hätten da noch mal ein bisschen mehr rausgeholt.
ja, es wirkt manchmal ein bisschen von der Direction ein bisschen langweilig, ne? So auch. Und auch, wie ich ja immer, das sage ich ja auch, habe ich ja auch öfters mal gesagt, dass zumindest das Aussehen von Anime, Character Designs, aber speziell halt so Farbgebung und so weiter, manchmal auch recht ähnlich ist und es jetzt nicht krass hervorstechend. Es gibt manchmal so Action-Szenen, die ein bisschen besser sind. Zum Beispiel jetzt, glaube ich, in der letzten Folge so ein bisschen der Kampf, da war so ein paar Cuts dabei, die ganz gut waren. Aber so sieht
Ich
es halt
weiß auch
schon
nicht,
immer
das
so
hat
ein
mich auch ein
bisschen.
bisschen enttäuscht, so als
Ja.
Mid-Season-Highlight-Kampf,
Also
was es ja auch eindeutig sein sollte.
es gab so für mich zwei Momente, die halt richtig gut waren, aber das war es dann auch.
Ich meine, emotional ist das teilweise ein bisschen kitschig, aber es funktioniert.
Ja.
Ich muss auch generell sagen, die Charaktere sind alle weitestgehend sympathisch.
Ja, das kann ich auch
Und
bestätigen.
die Geschichte, die da drumherum erzählt wird, hält einen auch echt bei Laune. Es macht echt Spaß. Es hat jetzt nach dem ersten Teil auch so ein gewisses Tempo für sich, was gut funktioniert. Es ist nicht zu schnell, es ist nicht zu langsam, wenn du verstehst, was ich meine. Und generell ist in der Handlung ein paar clevere Sachen gemacht worden. Ja, was du halt aber auch schon gesagt hast, Direction-mäßig, animationsmäßig, ist aber leider eher so ziemlich basic.
Ja, also leicht überdurchschnittlich wahrscheinlich, kann man sogar sagen. Aber
Findest du?
ja,
Naja,
also wenn du so
okay, die
Durchschnitt
meisten Sachen
gehst.
mit richtig schlechter Animation gucke ich mir ja nicht mal an.
Ja, zum Beispiel,
Hast
keine
du
Ahnung, jetzt
wahrscheinlich recht.
Moriarty the Patriot würde ich jetzt zum Beispiel als wahrscheinlich durchschnittlich nehmen, oder? Wenn du jetzt so überlegst. Würdest du es als Durchschnitt nehmen?
Ja, würde ich schon,
Ja.
aber es sieht
Darum
besser aus als
Tokyo.
To Your Eternity, wenn ich ehrlich bin.
Okay, also Tokyo Revengers hätte ich dann zum Beispiel unterdurchschnittlich genommen. Sowas wie Shadows
Ja,
Hearts
da
hätte ich auch
stimme ich
schon
dir
wieder
auch zu.
überdurchschnittlich genommen.
Was hättest du überdurchschnittlich
Zum Beispiel, wenn
genommen?
wir gleich kommen zu Shadows Hearts, hätte ich auch schon überdurchschnittlich genommen.
Ja, gut, Shadows House hat halt noch den Vorteil, dass die mit Farbstimmung und mit ja, verschiedenen anderen Kniffen einfach so viel mehr
Ja,
rausholen können
aber da
für
kommen wir ja gleich
weniger
dazu.
Animationsaufwand.
Ja.
Ja,
Also für
kommen wir
mich
gleich
ist es
dazu.
so ein bisschen, wenn ich einen Score zum Beispiel geben würde, einfach so eine gute 7 von 10.
Bin ich voll bei dir.
Ja, darum kann natürlich auch noch mal ein bisschen besser werden mit vielleicht einem Arc, der auch ein bisschen cooler ist. Wir haben jetzt ja auch, dadurch, dass er jetzt im letzten Arc auch ein bisschen sprechen gelernt hat, ist auch ein bisschen einfacher, jetzt ihn auch besser zu charakterisieren. Ist auch ein bisschen
Ach ja,
besser.
das war so in Echtzeit, wo ich gemerkt habe, okay, Fushi wird besser in Japanisch als ich. Tja. Ja, das war aber so bei Folge 3 oder so.
Und er ist ein Stein, theoretisch.
Ja.
Ja, ein gut. Stein ist besser in Japanisch als du, Lukas, und als ich.
Ja, das ist so, das ist so.
Ja, gut.
Naja. Ja, also, wie gesagt, das ist halt einfach, es ist von okay bis gut irgendwo, es ist, ja.
Ja. My Hero Academia Season 5. Staffel 5.
Ehrlich gesagt, du hast den Manga gelesen, ne? Also lass mir bitte.
Ich habe ja gesagt, die erste Hälfte wird ein bisschen langweilig.
Die erste Hälfte fühlt sich ehrlich gesagt wie ein Filler-Arc an. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer viele Naruto-Filler-Sachen gesehen hat, der weiß, glaube ich, was ich meine. Es ist einfach, es geht nicht wirklich voran. Und es passiert nichts wirklich Weltbewegendes. Leute machen im Prinzip nochmal so denselben Character-Arc durch, den wir schon gesehen haben. Deswegen war so die erste Hälfte ein bisschen lame. Deswegen hatte ich auch, als Deku da seine neue Fähigkeit hatte, habe ich halt kurz mich echt an so Naruto-Filler zurückerinnert, wo Naruto dann irgendwas lernt, wo du dir denkst, okay, es ist ein Filler-Arc, das heißt, es kommt nie wieder vor, der benutzt es halt nie wieder. und dann so, ach nee, warte, das ist ja im Original-Manga so, ja, naja. Aber dafür glaube ich, dass jetzt der kommende Arc deutlich interessanter wird. Ja. Zumindest von dem, was wir gesehen haben, die drei Powerhäuser aus der Klasse zusammen mit dem Nummer 1 Held auf Patrouille, da ist schon einiges möglich.
Ja, ich hatte in der Spring Season gesagt, dass halt die erste Hälfte bis auf den einen Plotpoint, der halt reingebracht wird, das was du gerade erwähnt hattest, wenn ich jetzt so auf den ganzen Manga zurückschaue, ist halt echt nur das relevant und darum der Rest einfach nur so ein bisschen nett. Im Anime vielleicht ein bisschen besser, weil sie dann auch ein bisschen Action halt animieren könnten. Wo ich jetzt auch sagen muss, dass die Produktion ist ja auf jeden Fall diese Season besser als letzte Season.
Ja.
Das kann ich objektiv so sagen. Muss ich echt sagen, die ist auf jeden Fall besser. Dann auch, was mir aufgefallen ist, ist ein bisschen besser mit den Rückblenden und so weiter. Ist ein Ticken runtergefahren, ist zwar immer noch so ein bisschen was da, aber nicht so krass wie letztes Mal. Da kann ich auch noch kurz sagen, das ist mir gerade eingefallen, weil das macht Tokyo Revengers auch super oft, dass sie halt 3:30 irgendwie so, was letztes Mal geschehen, so ungefähr ist und das ist halt echt nervig. Oh, das ist so nervig. Das ist auf jeden Fall Tokyo Revengers macht es viel schlechter als jetzt Hero Academia diese Season.
Ja.
Und du kannst dich freuen, weil auf jeden Fall, ich habe ja auch gesagt, dass die zweite Hälfte wird besser werden. Die haben zwar ein bisschen was umgetauscht, aber das sollte okay sein. Darum, das wird auf jeden Fall spaßiger.
Eine Sache dazu vielleicht noch. Diese Side-Story mit Shinzo, also mit dem Gedankenkontroll-Kerl, das fand ich ganz nett soweit. Weil ich mag auch den Charakter eigentlich echt gern, dieses ich bin eigentlich auf dem Weg zum Superhelden, aber meine Kraft ist eigentlich etwas, was man eher einem Bösewicht zuschreiben würde, deswegen habe ich da ein bisschen Probleme. Das finde ich als Charakter in so einer Superheldenwelt wirklich spannend. Und er hat meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Screentime bekommen. Und jetzt in dem Teil von der Geschichte hat er zwar mehr Screentime bekommen, aber es ist halt so zu nichts rausgelaufen, was ich halt echt schade fand. Das kommt halt auch noch dazu.
Ja. Naja, ist halt mal Hero Academia. Wir haben ja auch schon gesagt, dass das jetzt eher so der Schon ist, dadurch, dass wir jetzt sowas wie Jujutsu Kaisen hatten oder so. Selbst ich habe ja gesagt, zumindest, dass ich auch Demon Slayer unterhaltsamer finde als My Hero Academia.
Ja, ich habe das Gefühl, My Hero Academia hat so ein bisschen den Weg zu diesen neuen Shonen geebnet, gerade durch die Seasonal-Ausstrahlung. Ist jetzt aber halt so ein bisschen, ist halt relativ schnell zu dem Opa der ja, schon Umsetzung geworden.
Ja, ich sag mal jetzt, das, was in der zweiten Hälfte passiert und was alles danach passiert, das wird wieder interessant. Aber wenn das dann auch alles vorbei sein sollte, wirst du so auf das Ganze zurückblicken und dir so denken so, ey, okay, das kannst du rausküssen, das ist langweilig, das hat eigentlich gar nicht dazu. Und du wirst auch denken, okay, irgendwie wirkt es so die ganze Geschichte, als ob dann der Mangaka doch nicht so ganz das machen konnte, wie er sich das Ganze vielleicht vorgestellt hat, dass wieder ein bisschen alles zu schnell geht und so. Naja, aber egal. Wir kommen jetzt auch zu zwei Serien, wo wir leider noch nicht abschließen konnten, oder die wir noch nicht abschließen konnten. Einmal, weil Spider verschoben wurde. Und weil Shadows House leider von der Zeit her, weil es eine Woche später irgendwie angefangen hat, also samstags, und da fehlt uns auch noch die letzte Episode, während wir jetzt aufnehmen. Aber gut, ich glaube, wir können schon ganz gut das aber einschätzen von dem Ganzen, muss ich persönlich sagen. Darum, mit welchem willst du denn gerne anfangen?
Ja, lass uns einfach mit Spider anfangen.
Okay.
Ja. Da hat sich bei mir ehrlich gesagt nichts verändert. Es ist immer noch so, die Nummer, die Animation ist halt nicht gut. Die Geschichte ist halt so ein bisschen, dümpelt halt so ein bisschen vor sich hin. Ich habe es ja immer mit Sentence of a Bookworm für mich persönlich verglichen. Und es hat sich halt nichts daran geändert.
Okay, also.
Es ist halt ein Isekai-Anime, der sich langsam bewegt. Der ein bisschen schwerfällig sich auch anfühlt, der generell durchaus unterhaltsam ist, aber eher so, ja, für nebenbei.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, das müssen wir so sagen, wenn es auch noch eine bessere Produktion gehabt hätte, wäre wahrscheinlich auch noch ein bisschen spaßiger gewesen.
Gerade weiß ich nicht unbedingt.
Doch, glaube ich schon, gerade wenn du noch hier hinten dran sitzt, da kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Ich weiß auch nicht, weil
also gut, der Menschenteil ist halt einfach super uninteressant und die paar Action-Szenen, die da drin sind, wenn die besser animiert worden wären, hätte das nichts dran geändert. Ich interessiere mich für die Leute halt absolut gar nicht.
Ja, ich glaube aber auch ein besseres Studio hätte es nämlich besser komprimiert, weil man muss auch sagen, so weil ich jetzt so gelesen habe, ist halt schon das Ganze, dass, damit man jetzt auf diesen Höhepunkt in der 24. Episode kommen wird, hat man das halt so reingequetscht, weil sonst wäre man wahrscheinlich jetzt so, als sie vielleicht angekommen wären im Dorf, würde ich jetzt mal vielleicht so tippen. Und da ist halt recht viel an Charakterisierung rausgefallen, was dann das Ganze vielleicht auf ein durchschnittliches Niveau, nicht unterdurchschnittliches Niveau gehoben hätte, den menschlichen Teil. Ja, wir haben halt auch nicht den großen Payoff gehabt, weil ich denke mal, die 24. Episode wird jetzt sein, wo die beiden Timelines ja so ein bisschen, wo wir dann erfahren, was jetzt mit den zwei Charakteren, Spinncharakteren so auf sich hat und wie die jetzt zusammenspielen zu der heutigen Zeit, zu
das was früher passiert auch ist. Auf jeden Fall.
Und auch mit dem kleinen Twistchen, was in der letzten Episode passiert ist mit den Maschinen und so.
Ja,
weil zumindest, das muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz interessant, das Isekai-Setting. Damit, dass das, wir wissen ja nicht, ist es vielleicht ein Spiel? Ist es wirklich eine parallele Dimension? Was sind diese Administratoren? Was hat es jetzt damit auf sich
mit den Maschinen und so? Eine parallele Dimension, die Admins hat.
Ja, darum, wie hängt es da zusammen? Das finde ich schon interessanter. Und auch so, wie das ganze System so alles funktioniert. Darum
sind die Dinge und so weiter. Ich finde ehrlich gesagt, ich finde ehrlich gesagt, diese Isekai-Welt ist auch eher so durchschnittlich. Ich finde halt, so gut wie alles am Spinnen-Isekai ist halt durchschnittlich.
Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber okay, kann man ja dann verschiedener Meinung sein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war halt einfach, wie gesagt, so ein paar Szenen, wo du denkst, ey Leute, man muss auch sagen, ist anscheinend das Outsourcing komplett dann alles schief gegangen. Produktion war komplett am Ende. Schade. Das ist halt sowas, wo ich auch sagen würde, wo ich mir vielleicht mal in Zukunft irgendwann mal Light Novel gönnen kann. Vielleicht tue, mal sehen. Ja. Aber ist jetzt auch nichts. Ist ein bisschen besser als so der andere durchschnittliche Mist, den ich mir irgendwie so geben kann, finde ich jetzt so. Also das heißt, man spürt zumindest, dass da kleine Punkte sind, die gut sind. Aber ja. Naja, aber was ich mich eher hingezogen fühle, und wo ich auch am Anfang der Season gesagt habe, oh, da habe ich richtig Bock drauf, war Shadows House, wo wir uns auch noch mal berichtigen müssen, weil ich glaube, wir haben es letztes Mal hier immer Shadow House genannt, nicht Shadows House.
Ja, auf jeden Fall.
Habe ich, glaube ich, auch falsch damals ins Trello geschrieben, weil wer hätte auch gedacht, dass es Shadows House heißt, anstatt Shadow House.
Mhm. Naja. Vor allem, weil auch...
Ja?
Naja, egal.
Okay.
weil halt auch die Kana halt Hau so sagen, was halt eigentlich so, nee, nicht Hausu, sondern Shadow Hausu.
Okay, also das S ist natürlich nicht dabei, denkst du, sagst du.
Das S ist da nicht dabei. Es ist nicht Shadow Su, Hausu oder so, sondern ja, deswegen, ich weiß nicht, ob das vom Autor beabsichtigt ist, dass das da so ein Possessiv-S hat oder ob der, naja, ist ja auch egal.
Ist ja eigentlich kein,
ich weiß nicht, ob das Lost in Translation ist oder...
Strich. Hat Strich. Ist doch dann kein Possessiv-S im Englischen, oder?
Stimmt, im Englischen.
Ja, da und das ja, heißt einfach nur, dass das halt, weil die Shadows, das ist das Haus der Shadows. Shadows Haus. Egal.
Ja, dann ist es aber trotzdem
Possessiv-Zusammenhang. Ist doch egal.
Ja, gut, okay, ich weiß, wir reden über Anime, nicht über Sprache.
Ich hatte ja Anfang der Season ebenfalls gesagt, das ist für mich jetzt schon das beste Promised Neverland gewesen. Das hat sich bestätigt, weil ich das echt cool fand. Ich denke mal, lass mich kurz ausreden, ich denke mal, Lukas, bei dir wird vielleicht so ein bisschen das Labyrinth ein bisschen langweilig gewesen sein oder vielleicht so vom Pacing ein bisschen zu langsam. Bin ich damit richtig in der Annahme?
Ganz im Gegenteil.
Okay.
Ich fand, das Labyrinth war super gut gepaced, aber es könnte auch daran liegen, dass ich, glaube ich, alle Folgen, die dieses Labyrinth umfassen, am Stück geguckt habe, weil okay, ich dazwischen drin keine Zeit hatte und es dann aufgeholt habe.
Okay.
Also es ist auf jeden Fall binge-freundlich, dieses Labyrinth. Ich weiß nicht, ob das wöchentlich schauen-freundlich ist.
Also mir hat es Spaß gemacht, aber ich mag ja das Setting. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, mir gefällt es richtig gut. Darum habe ich mich natürlich auch drauf gefreut und konnte nicht genug davon bekommen. Ja, aber okay, das hätte ich halt so jetzt eingeschätzt, dass für Leute, die vielleicht dann schon so sagen, ist okay, und dass dann das vielleicht nochmal so ein bisschen zu langsam war. Naja.
Naja, wie gesagt, ich kann das schwer einschätzen, weil ich das halt alles im Prinzip am Stück geguckt habe. Und wenn man es am Stück guckt, hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass es gut gepaced ist.
Ja.
Beziehungsweise hatte ich das Gefühl, dass es gut gepaced ist. Ja, was mich bei Shadow House ein bisschen stört, ist, dass die teilweise Sachen wie einen großen Reveal behandeln, wo ich mir denke, ja, das war doch aber irgendwie klar, oder?
Okay.
Das ist so das eine, was mich ein bisschen stört. Ansonsten finde ich, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Diese Welt, dieses Setting ist ganz nett. Dieses, ja, was weiß ich, feudal-royale.
Ja.
Also europäisch-feudal-royale Setting. Zusammen mit dieser Gegenüberstellung zwischen den Shadows, die eben ja, diese Rußwesen sind, beziehungsweise halt eben Menschen aus Ruß sind, und sie auch teilweise verlieren und dass der Ruß dann selbst zu einem Problem wird. Das ist alles ziemlich gut durchdacht, das ist alles ziemlich kohärent erzählt und das ist ein bisschen was Besonderes auch. Ich glaube, sowas in der Art hatten wir weder in Anime noch sonst irgendwo schon mal.
Ja. Ist halt echt auch, weil ich daran so liebe, einfach dieses Worldbuilding, dann zumindest Anfang noch Mystery. Das große Mysterium haben sie einfach so gedroppt. So eins zu eins, so hier kurz das und das ist es. Und ich so, okay, hätte ich jetzt vielleicht gut gefunden, wenn man das noch so ein bisschen rausgezogen hätte oder vielleicht so langsam so ein paar Punkte gehabt hätte. Aber wir kriegen ja sowas wie zum Beispiel in der letzten Episode, war ja hier mit, als irgendwie so ein Sarg oder irgendwas so zugeschlossen ist, eine Kiste, da haben wir schon vielleicht ein neues Mysterium, was da drin ist oder so, naja. Aber halt so Sachen wie, dass die Shadows auch so Fähigkeiten haben, und dann verschiedene Fähigkeiten, wie die zusammenspielen können, ist ganz cool. Und wir haben ja auch schon so ein bisschen jetzt auch außerhalb gesehen, wie da so ein bisschen Worldbuilding funktioniert. Es gefällt mir alles richtig gut. Ich bin auch ganz froh, Lukas, weil ich habe danach auch irgendwann mal so einen Kommentar gelesen, worauf das Ganze so ein bisschen basiert, auf so einer Kurzgeschichte. Und ich bin ganz froh gewesen, dass es nicht in die Richtung dieser Kurzgeschichte gewesen ist, sondern dass ich diese Kurzgeschichte nur als Inspiration diente. Denn kurzer Ausschweif. Es ging irgendwie darum, so ein komischer Typ, seine Frau wird entführt oder so. Und dann sind halt diese schwarzen Wesen auch da und übernehmen Menschen, keine Ahnung was. Es stellt sich zumindest am Schluss heraus, dass dieser schwarze Ruß, diese schwarzen Menschen und so weiter sind Nanomaschinen. Und
Naja.
anscheinend versucht halt die Fabrik, die die herstellt, diese Nanomaschinen, die jetzt frei rumlaufen, zu zerstören, weil die halt jetzt nicht mehr in der Hive Mind gehören oder sowas, bin ich ganz froh, dass es jetzt eher hier so ein bisschen magisch, mysteriumsmäßig eher in die Richtung geht.
Ja, finde ich auch ganz nett.
Ja, und auch mit diesen, dass es halt verschiedene Stufen gibt, wo die verschiedenen Shadows halt in der Rangfolge, Hierarchie sind, ist halt ganz cool. Ob das dann vielleicht dadurch, dass jetzt versucht Kate irgendwie hochzukommen oder so, das wird ganz interessant, ja. Ist auf jeden Fall
Ja, ich freue
cool.
mich da auch schon auf ein paar politischere Auseinandersetzungen, auch wenn es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen dialoglastiger wird. Aber was bisher so war, bin ich durchaus angefixt, aber ich will, dass das weitergeht.
Ja,
Es
das
ist
ist
für mich
nämlich
so ein
das
bisschen die
Ding.
Demo, dass es cool ist, dass es funktioniert. Ja,
Ich
es fehlt
glaube
so ein bisschen
nämlich,
immer noch was.
ja, ich glaube nämlich echt, dass dann, darum habe ich auch gesagt, dass wir nicht extra dafür warten sollen, dass morgen wir dann halt, ich kann mir genau vorstellen, wie die Endsequenz aussieht, dass alles wieder normal ist und dann halt irgendwie Emilico, Kate halt Dings gibt und so weiter, wo man dann sieht, wie alle anderen sich normal wieder verhalten und sowas. Weil ich denke einfach, das wird abgeschlossen sein. Wir kriegen keine zweite Staffel. Das Typische, das einfach so hier, musst du den Manga weiterlesen. Weil auch irgendwo hat einer auch mal geschrieben, dass anscheinend die eine oder andere Szene nicht reingenommen wurde, die halt relevant wäre, wenn es mal eine zweite Staffel oder weitergehen würde. Darum denke ich, wird
Na,
es leider
okay.
abgeschlossen bleiben. Aber das ist
Ja, es
sowas,
kann
wo
ja
ich
auch
dann
sein,
den
dass das
Manga
dann
lesen
später als
werde.
Flashback kommt.
Ja, da werde ich auf jeden Fall den Manga lesen.
Also, den Manga hat es mir noch nicht ganz verkauft, wenn ich
Okay.
ehrlich bin. So gespannt bin ich dann noch nicht.
Gut.
Das ist ein bisschen schade, wenn es nicht weitergehen würde.
Okay.
Weil gerade auch diese Ruß-Sachen sind halt auch wunderbar für Anime.
Ja, darum will ich eigentlich auch eine zweite Staffel, Lukas. Aber kriegen wir halt nicht, weil Anime so doof ist.
Naja, ich würde es noch nicht überstürzen. Weil eine zweite Staffel kann auch ganz schön doof sein.
Okay.
Perfekte Überleitung. Ich habe Moriarty the Patriot, die zweite Staffel, so ziemlich genau in der Mitte abgebrochen. Und zwar, ich habe ja letztes Mal in der Preview schon gesagt, dass so ein paar Sachen halt echt blöd sind. Zum Beispiel, dass die jetzt auch sowas wie James Bond einfach als Namen mit reinnehmen, wo ich mir dann gedacht habe, hä? Gott, das ist ja mal vollkommen daneben. Aber was mich viel mehr gestört hat, ist dieses, du weißt, wenn in Film und Fernsehen Charaktere als schlau dargestellt werden, kannst du es auch einfach machen, indem du die Leute Sachen wissen lässt, die sonst keiner weiß. Ohne zu erklären, warum, weil die sind so schlau. Du als Zuschauer sollst gefälligst verstehen, die sind so schlau, dass sie alles wissen. Das ist was mich total abfuckt. Wenn du deine Geschichte nicht so schreiben kannst, dass der Zuschauer auch merkt, warum die Person das weiß, der Zuschauer muss das nicht sehen. Wenn jetzt irgendwie Sherlock Holmes sagt, ja, ich weiß das, weil mein guter Freund XY von dem Fall, den wir vorher gesehen haben, hat da Informationen und die sind zu mir gelangt, ist es vollkommen ausreichend für mich. Wenn irgendwie klar wird, okay, diese Person weiß diese Information, weil sie es eben herausgefunden hat und nicht einfach, weil das Skript sagt, dass die Person das wissen muss. Und hier haben wir jetzt in der zweiten Staffel ganz oft die Situation, dass das Skript sagt, die Person muss das jetzt wissen. Manchmal wird es auch ein bisschen seltsam erklärt. Wir haben dann auch eine Situation, wo jemand, der an einem Meeting eigentlich hätte teilnehmen müssen, auf der anderen Straßenseite von dem Meetingraum ist und mit dem Fernglas den Eingang von dem Meetingraum beobachtet, und dann sieht, dass Moriarty da rausspaziert. Das ist dann so ein bisschen, ja, okay, das ist halt einfach, weil der Plot haben muss, dass diese Person weiß, dass Moriarty damit was zu tun hatte. Ist halt aber total dämlich. Weil, wie gesagt, die Person sollte eigentlich auf dem Meeting sein, ist aber auf der anderen Straßenseite und beobachtet den Eingang den ganzen Tag. Das ist Quatsch. Ja, und es gibt mehrere so Sachen, die dann so an den Haaren herbeigezogen sind. Zusätzlich zu diesen, ganz komischen Namensspielereien und auch wie teilweise klassische Sherlock Holmes Charaktere da eingebunden werden, wo man sich auch teilweise denkt, hä, das ist doch, diese Figur hätte man viel cleverer einsetzen können, allein weil die im klassischen Sherlock Holmes schon viel cleverer eingesetzt wurde. Ja, so insgesamt ist das dann halt einfach so. Ich habe das dann gedroppt, nachdem ich so 2-3 Wochen nicht geschaut hatte, weil es einfach zeittechnisch nicht gepasst hat. Das ist vielleicht ein Thema, was noch ein paar Mal aufkommt. Und als ich dann die Folge 6 geguckt habe, habe ich gedacht, nee, ey, das ist mir viel zu blöd gerade. Das ist mir, also, nee, jetzt noch 3 Folgen davon gucken, da droppe ich das lieber. Bisschen schade, weil die erste Staffel hat mir echt Spaß gemacht. Weil wir im Prinzip diese total verkopften Morde, die normalerweise in sowas wie eben den Sherlock Holmes Büchern oder auch in Agatha Christie Romanen dann aufgerollt werden von hinten und geguckt wird, wer konnte, was konnte, warum, haben wir jetzt hier halt im Prinzip, wie kommt jemand auf so einen verrückten Plan, wie wird da die Spur verdeckt. Das war ganz interessant, auch wenn stellenweise einfach so die Lösung war, ja, da ist jemand, der ist so gut als Scharfschütze, dass er unmögliche Schüsse 10 Stück hintereinander machen kann.
Okay.
Naja. Ja, deswegen, dieser Winkel hat mir Spaß gemacht, der wurde aber auch komplett ignoriert jetzt und das ist dann halt so, ja, nee, danke. Da kam halt so alles zusammen, was ich nicht mag. Hat halt dazu geführt, dass ich es dann halt gelassen habe.
Okay. Zum Glück habe ich auch die erste Staffel nicht angefangen.
Obwohl ich fast sagen würde, die erste Staffel ist für...
Nein, das sagst du nicht.
Nee, Moment. Die erste Staffel ist für Krimi-Fans, glaube ich, interessant.
Okay.
Also, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Die zweite Staffel ist halt aber einfach nichts mehr. Also, es funktioniert halt gar nichts mehr.
Mhm.
So. Jetzt okay. Kannst du weitermachen.
Ja, nee, ich habe nur gemeint, nicht, dass du mich so also versuchst zu überzeugen, Lukas.
Nee, Quatsch. Nee.
Gut, dann, was ich ja noch alleine gesehen habe, war The Saints Magic Power is Omnipotent. Isekai mit einem weiblichen Protagonisten oder einer Protagonistin dann. Und muss ich sagen, also so, das ist jetzt, glaube ich, so die Baseline, die ich mir an Isekai geben würde. Ist insgesamt recht kohärent, also ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, ist das dumm oder ach, das ist blöd. Say als Charakter ist ganz nett, aber ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Charakter, sage ich mal so. Sie ist halt einfach das nette Mädchen, die irgendwie halt alles super macht. Und ich muss halt sagen, einziger Charakter, der halt nerven kann, war die ganze Prinzengeschichte so ein bisschen, weil ich auch nicht so ganz gecheckt habe, wieso der sie jetzt darauf beharren muss, aber okay. Das ist halt so ein bisschen nervig, aber das ist eigentlich so recht im Hintergrund. Was auch ganz gut ist, natürlich, die ganzen Männer, die Männer, denen sie begegnet, ist halt so, sind halt alle recht schön, aber das ist das Gute. Es gibt nur einen Mann, mit dem sie halt mehr oder weniger eine Romanze führt. Die anderen sind halt einfach nur Eye-Candy da, aber das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie alle versuchen, haremmäßig ihr zu gefallen oder so. Das heißt, es gibt eine Person, mit der sie auch nur eine Romanze führt. Und eigentlich das Einzige, was ich da so hervorstechend sagen kann, ist, weil geschichtlich ist ja so, dass sie und ein anderes Mädchen werden beide aus ihrer Welt Ritual gesammelt. Also so ein bisschen wie hier bei Shield Hero. Das heißt, die sind nicht gestorben oder irgendwas passiert, sondern die werden einfach in ihrem Alltag will gerade aus dem Haus raus und wird dann dahin gebracht. Und da ist so ein bisschen der Konflikt, weil man jetzt nicht weiß, wer ist die heilige Maid. Prinz sagt halt das jüngere Mädchen. Und am Schluss stellt sich natürlich heraus, dass Sace ist. Wer hätte das gedacht? Naja, aber es gibt so eine Szene nämlich, wo dann der Prinz so sagt so, hier, Aira, willkommen, du bist unsere heilige Maid, wir haben dich beschworen, weil wir haben Probleme mit unserem Königreich, bla bla bla. Hilf uns da und so weiter. Und sie fragt halt, weil sie ist halt irgendwie so eine 16-jährige Teenagerin, so hier, okay, wenn ich euch geholfen habe, kann ich dann wieder nach Hause. Und er sagt dann so, oh, so in der Geschichtsschreibung gab es noch keine, oder in der Geschichtsschreibung steht nicht, dass die heilige Maid jemals irgendwie dann wieder aus dem Land rausgegangen wäre oder zurückgekommen wäre und so weiter. Und natürlich, wie es auch ein normaler Charakter dann oder ein normaler Mensch reagiert, sie weint natürlich und findet es halt mega traurig, weil sie einfach aus ihrer Welt gerissen wurde. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es so eine Szene jetzt so in den meisten Isekais, die ich jetzt gesehen habe, entweder weil die Leute halt gestorben sind oder halt selbst sowas wie, glaube ich, bei Shield Hero und so weiter, ist jetzt nie so ein bisschen, oh fuck, meine Familie, meine Freunde, was mache ich jetzt, das ist alles schrecklich. Ja,
Shield Hero spielt diesen Winkel so ein bisschen an, aber auch nicht so wirklich konsequent. Ja.
Darum
ist In Isekai wird es halt immer so ein bisschen dargestellt, als wäre das das Beste, was den Leuten hätte passieren können.
Ja. Selbst sowas Subaru ist ja erst so eine spätere Episode, die dann darüber so handelt, wo dann so das Ganze aufgegriffen wird. Aber das fand ich halt ganz schön.
Erst in der zweiten Staffel dann bei der
Prüfung. Ja, richtig. Ne? Darum, das fand ich ganz schön. Fand ich dann menschlich, war auch so persönlich die beste Szene. Der Rest war halt nett, aber nichts, was man jetzt irgendwie gucken müsste, ist eher so ein bisschen Fast Food. Falls man einfach jetzt gerade nichts hat, dann einfach schalten irgendwas an. Ist mir egal. Ist wahrscheinlich so, wenn es einen Deutschdub gäbe, könnte man einfach im Hintergrund irgendwas die ganze Zeit anhaben.
Oh, das wäre eine gute Sache. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich bin auch schon fertig.
Nee. Okay. Dann kommen wir zu was mich ein bisschen enttäuscht hat. Nicht mal, weil es schlecht ist, sondern weil es ein bisschen die falschen Erwartungen geweckt hat. Und zwar Mashiro no Oto, also so Snow White Notes, glaube ich, auf dem deutschen Crunchyroll. Es geht im Prinzip dabei um Shamisen-Spielen. Hatte ich ja auch in der Preview schon mal kurz vorgestellt. Und zwar geht es darum, dass der Großvater von Setsu gestorben ist. Der war ein großer Shamisen-Meister irgendwo auf dem Land in Japan, im verschneiten Land. Und der Anime fängt halt an, indem Setsu losgeschickt wird, seine eigenen Klänge zu suchen. Also er soll nicht seinem Großvater nachspielen, sondern er soll herausfinden, wie er spielt. Der Opening zeigt dann im Prinzip Setsu, wie er durch verschneite Landschaften reist mit seinem Shamisen alleine und zeigt verschiedene Charaktere. Und ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, okay, Setsu reist jetzt durch halb Japan, lernt neue Leute kennen, lernt dabei mehr über andere und über sich selbst, weil er halt auch sehr behütet aufgewachsen ist. Und findet dabei Stück für Stück die Melodie, die er eigentlich spielen möchte. Das war so ein bisschen das, was mir der Anfang und das Opening vermittelt hat. Das geht auch zwei oder drei Folgen so. Er zieht nach Tokio, trifft dort in Kabukicho ein Mädchen, was ihn einlädt, bei sich zu übernachten. Dann gibt es eine kleine Auseinandersetzung mit dem Freund von diesem Mädchen. Letztendlich geht dieser erste Bogen damit zu Ende, dass das Mädchen wegzieht aus Tokio und nicht er. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich dachte, er geht, als die sich am Bahnhof verabschiedet haben. Okay, dann geht es so ein bisschen in die wahnsinnige Richtung, weil Setsus Mutter bei ihm die Tür eintreten lässt von so einem SWAT-Team und dann sagt, so, jetzt bin ich aber hier, Junge. Was dann aber eigentlich auch nur dazu führt, dass sie singt, während er Shamisen spielt und die dann wieder abhaut. Und dann ändert sich das Intro und wir kriegen ein eher weniger auf Shamisen und traditionelle Instrumente fokussiertes Musikstück zu so einem klassischen Schulclub-Anime-Intro. Und da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Es ist ein Schulclub-Anime geworden. Mit Setsu, der im Prinzip seinen Klassenkameraden beibringt, wie man Shamisen spielt. Und ich glaube, so das letzte Drittel dieser Serie ist dann einfach nur ein großes Turnier. Da werden zwar ein paar Plotpunkte von vorher nochmal interessant, aber so insgesamt, ja. Ich meine, es ist nicht schlecht gemacht in diesem Turnier. Hat er dann auch die Konfrontation? Soll ich die Noten von meinem Großvater spielen? Soll ich meine eigenen Noten spielen? Also meine eigenen Klänge spielen? Seine Mutter möchte, dass er die vom Großvater spielt. Sein Bruder und Rivale mehr oder weniger möchte, dass er seine eigenen Klänge spielt. Genauso wie sein Club und verschiedene andere Charaktere, die er auf dem Weg getroffen hat. Das ist alles gut gemacht. Nur, ich hätte mir gern den anderen Anime gewünscht, den die haben ja am Anfang versprochen haben. Dementsprechend, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn ihr Bock auf dieses traditionelle Instrument habt und auf, ja, so ein bisschen eine etwas erwachsenere Schulclub-Story. Es ist nicht ganz so, Slice of Life-ig. Wie man vielleicht erwartet. Insgesamt, wie gesagt, echt gut eigentlich, auch gut umgesetzt. Nur, die hätten mir am Anfang nicht zeigen dürfen, was möglich gewesen wäre. Weil ich, diesen anderen Anime hätte ich so viel lieber gesehen. So eine moderne Kinosreise oder so, wo er wirklich durch das moderne Japan reist mit seinem Shamisen und dort halt verschiedenste Leute trifft. So ganz ohne Fantasy-Elemente und so weiter. Das wäre echt cool gewesen. Naja, so viel zu meinem Anime-Pitch und zu dem, was ich bekommen habe. Wie gesagt, das ist immer noch ein guter Anime. Man kann sich echt anschauen, nur man sollte halt wissen, auf was man sich einlässt.
Okay. Ich hatte zwischendrin am Anfang kurz überlegt, ob ich es anfangen soll, als ich auf YouTube die Clips mit der Mutter gesehen habe. Aber wenn die halt kein
Das
Charakter
ist
ist,
halt
der
auch
die ganze
schon
Zeit
echt blöd, ne?
auftaucht, dann lohnt sich ja nicht.
Sie taucht schon öfter auf. Aber immer nur so eine halbe Minute oder so.
Okay.
Du siehst irgendwo in der Mitte von der Show so, ah, ich mache ein Turnier. Und dann melden die sich eben für dieses Turnier an und in der nächsten Folge, warum hat er sich für den Teamwettbewerb und nicht für den Einzelwettbewerb angemeldet? Und so geht es halt immer weiter. Sie wird halt so als Antagonist, tritt sie schon hin und wieder mal auf. Die Szenen mit ihr sind auch sehr gut aufgebaut, sehr clever aufgebaut und haben auch so ein bisschen eine besondere Kamera und Regie und es wird alles so ein bisschen zelebriert, wenn sie auftaucht. Aber es ist halt nicht oft
Ja,
und auch
also
nicht lang.
ich werde dann einfach auf YouTube eingeben, wie heißt es nochmal? Mashiro no Oto, Mother
Umeko sehen oder
Compilation.
Mutter sehen oder so,
Ja,
ne?
Compilation
Ja.
oder sowas. Dafür habe ich dann genug von der Serie.
Ja. Nee, auch der Rest ist eigentlich auch alles, es ist wirklich alles gut und kompetent gemacht, nur es hat mich halt enttäuscht und das ist halt so ein bisschen, es ist schwierig. Ich habe noch nie so wirklich sowas gehabt, wo mir in den ersten drei Episoden halt was ganz anderes versprochen wurde, wie das, was ich dann letztendlich bekommen habe. Wie gesagt, das merkt man halt sogar dadurch, dass das Opening sich ändert. Dass du einfach für die ersten paar Folgen ein anderes Opening hast als für die
Verarscht!
nächsten. Und das Opening spielt ganz am Ende nochmal in der letzten Folge. Aber das hat mich total. Also, das hat sich wirklich so angefühlt, als wäre ich verarscht worden. Ich weiß nicht. Deswegen, entsprechend, lasst euch nicht verarschen. Wisst vorher Bescheid, um was es in dem Anime geht. Und dann kann man sich den, glaube ich, auch echt gut angucken.
Okay. Gut, dann, ich hatte ja Don't Toy With Me, Miss Nagatoro angesehen und ich habe ja gesagt, dass es mich sogar recht überrascht hatte, weil ich es doch besser fand, als ich erwartet habe. Das Ganze hat sich jetzt wieder so ein bisschen eingependelt, weil das, was ich ja gesagt habe, dass es so ein bisschen in die leicht, ich will nicht extremere Richtung sagen, aber zumindest was Usagi-chan ja war, wo es dann eher so Necken und so weiter war, dass es dann eher nochmal in die bisschen bösere edgigere Richtung so leicht ging und so weiter. Das hat sich jetzt dann so zum Ende hin eher so ein bisschen ausgespielt und schon eher so auf einem, ja, Necken, beziehungsweise weil die natürlich schon die Beziehung sich so entwickelt hat langsam, dass die beiden sich halt mögen und so weiter. Es gibt halt so ein paar edgy-Elemente, sowas wie, keine Ahnung, am Schluss ist so, um den Malclub zu retten, muss er gegen seine Clubpräsidentin, also Senpa, die ein Jahr älter ist und so, gewinnen. Und die hat halt im letzten Schulfestival, wo die auf dem sechsten Platz von irgendwie, keine Ahnung, 100 Ständen so hat er gemacht. Und zwar, weil sie halt von sich selbst ein Aktbild gemacht hatte. Und sie natürlich ganz gut bestückt ist und deswegen, bla bla bla. Und so Sachen kommen halt so ein bisschen rein. Und so ist halt meistens immer noch immer, dass irgendwie dann Nagatoro ihn als irgendwie eklig oder kann, keine Ahnung, vielleicht so ein paar Sexwitzchen so reinbringt. Aber das hat sich schon sehr abgeflacht. Und es war dann halt okay. Es ist auch sowas, wo du vielleicht dann sogar gucken kannst und dann sagen würdest, ja, ist in Ordnung. Aber für mich dann so, es gibt halt so manchmal so Sachen. Zum Beispiel Charakter, den ich sehr gerne mag, weil Nagatoro hat halt ihre drei Freundinnen. Am Anfang ist halt Maki und Yoshi sind die beiden, die halt da sind. Und persönlich für mich, mein Lieblingscharakter ist, glaube ich, Sakura. Das ist halt der vierte Charakter aus ihrer Gruppe, die dazukommt. Und sie ist so ein bisschen die, die auch eher so auf Jungs zugeht. Das heißt so, ich will nicht gerade Flittchen oder sowas sagen, aber es ist so ein bisschen dargestellt halt, wenn man so vom Gall her mäßig geht, ist halt Maki, die vielleicht so ein bisschen auf Gewalt so ein bisschen aus ist. Yoshi ist die so ein bisschen Dümmerchen ist und Sakura ist halt dann so ein bisschen, die so darstellen soll, so ein bisschen Flittchenmäßig. Und macht halt dann immer so ein paar Sachen. Und da gibt es halt so eine Szene, die ich einfach großartig finde. Und zwar sind die halt in der Gruppe. Und er fragt sie halt so, hey, wieso seid ihr jetzt gerade im Malclub die ganze Zeit? Ach so, ja, hier, da sind diese Nerds, die spielen in der Mensa die ganze Zeit und sind so laut. Und natürlich denkt man jetzt so, okay, so als Zuschauer, eine Gallgruppe. Die sind doch eigentlich dafür bekannt, dass sie einfach dann die Nerds aufziehen und sagen, hier, verpisst euch mal. Ihr seid zu laut so ungefähr. Aber das ist noch besser einfach. Und weil natürlich fragt dann auch der Senpai-Charakter, also der männliche Charakter, fragt es natürlich auch. Und sie sagen so, nee, wir haben einen Saboteur eingeschleust. Und ich so, okay, was? Und zwar Sakura geht dann in diese Gruppe und so, oh, was spielt denn ihr? Könnt ihr mir das beibringen? Zu dem einen. Und dann geht zum anderen und so, oh, du bist so toll und so bla bla. Und bringt, das ist halt einfach so richtig mies, bringt halt so einen richtigen Keil zwischen diese Gruppe von diesen vier, fünf Jungs. Und es ist einfach so richtig asozial. Und das ist sowas, was ich gern mehr gesehen hätte, einfach. Das ist so ein bisschen, das ist halt echt einfach hart, auch so ein bisschen, weil sie auch so ein bisschen ätzend so macht und so weiter. Natürlich immer, keine Ahnung, ihre Brüste so ein bisschen ranpressen und sowas halt. Wie das Ganze mit den Gals funktioniert. Aber der Rest ist halt einfach so ein bisschen so leicht. Leichte Edgy-Elemente vielleicht so ein bisschen, aber schon eher einfach, dass halt Nagatoro und Senpai sich schon gut näher gekommen sind, eigentlich jetzt so ein bisschen. Das, wie du alles andere an irgendwelchen Neck-Anime kennst, ist das jetzt eigentlich auch so das Gleiche. Ja. Fand ich ein bisschen schade, weil ich schon dieses bisschen, dieses nicht nur edgy, sondern auch das leichte Edge fand ich schon ganz gut, aber ja, ist okay.
Naja,
War jetzt dann nicht so die
gut.
große Überraschung wie gehofft, sondern war halt okay. Aber hätte ich jetzt, glaube ich, auch danach, nachdem ich es geguckt habe, und wenn ich es mir jetzt meinem früheren Ich empfehlen würde, würde ich es aber trotzdem, glaube ich, sagen, dass ich es mir angucken kann. Ja, oder soll. Gut.
Gut, kommen wir zu meiner nächsten Enttäuschung.
Ja, da geht ja so eine Meinung ein bisschen auseinander. Das haben wir ja schon so ein
Echt?
bisschen.
Okay, dann
Ja.
sag du erstmal. 86, ne?
Richtig, 86. Das war ja so ein bisschen noch so das Ding, was vorher, glaube ich, viele gesagt haben, was ganz cool werden kann. Light Novel-Adaption, die eigentlich recht beliebt ist. Und zumindest auch jetzt, was wir, glaube ich, an beides zu sagen können, dass zumindest so die Präsentation von dem Ganzen, Regie, CGI, Komposition, überdurchschnittlich und eigentlich schon echt gut ist und fast so, dass ich persönlich sagen würde, wenn ich jetzt so drüber gucke, eine der besten der Season, auch so des Jahres, was man draus gemacht hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel so denke an hier die Schlacht in der 10. Episode, wie dann sich der Himmel öffnet und so weiter, ist halt einfach so,
Mhm.
von Bildern einfach richtig gut.
Ja, so rein optisch ist es natürlich durchaus was, was man sich anschauen kann.
Ja, 1A oder A1 Pictures. Sorry. Und du hast aber zumindest, so wie ich ja gehört habe, von der Story-mäßig ist ja eher nicht so deins.
Deins gewesen. Ja, also, ich weiß nicht, möchtest du noch was Positives dazu sagen?
Nö, sag du jetzt erstmal
eine negative Sache,
ich kann ja sagen, was ich dann machen wollte.
Für mich ist das halt so ein bisschen, es fühlt sich an wie so eine Young Adult Novel, sowas, was im, was nach Hunger Games und so weiter auf den Markt gespült wurde. Weil du hast diese Dystopie, die eigentlich kaum Sinn macht, so insgesamt. Und du hast dann diese junge Frau im Vordergrund, die das einfach alles durchschaut und dann versucht total konterkulturmäßig dagegen zu halten. Und dann hast du natürlich, weil es an Kämpfen und an Love Triangles nicht fehlen darf, hast du dann natürlich auch diesen Kampfaspekt, was halt ein bisschen getrennt ist jetzt von dieser Hauptfigur. So zumindest hat sich irgendwo in der Mitte von dem Ganzen sich das angefühlt. Am Anfang hatte ich echt Bock drauf, wie diese zweigeteilten Folgen, wo wir erst den Blick von der Seite der Alba, also von Millis dann gesehen haben und dann vom Blick der 86er eben mit Chin und seiner Truppe gesehen haben, dass das einfach so aufgeteilt war, dass man da die verschiedenen Teile gesehen hat, war was Besonderes. Das hast du nicht immer, dass eben gerade so eine Story mit so einem Gimmick funktioniert. Und später hat es für mich dann auch nicht mehr funktioniert. Aber am Anfang war es cool. Auch diese Story mit den Namen war was, wo ich gedacht habe, okay, das ist wirklich auch clever geschrieben. Nur leider ist es halt auch eher selten, dass ich mir gedacht habe, ah, das ist wirklich clever. Und später im Verlauf der Serie hat diese Teilung für mich nicht mehr so gut funktioniert, weil es dann so auf Biegen und Brechen gemacht wurde. Und dann hast du erst irgendwo eine Szene, die überhaupt nicht mit der vorherigen Folge zu tun hat, gehabt. Und du hast einen Teil aus der Sicht der 86er gehabt, bis dann der Schnitt kommt. Du springst wieder in die Sicht der Alba. Und es ist aber eigentlich 5 Tage vorher. Und erst dann wird so langsam aufgerollt, warum, was, so wie es gerade ist. Außerdem, wie gesagt, die Dystopie ist für mich so ein bisschen dämlich. Irgendwas hatte ich gerade auch noch. lass mich überlegen. Keine Ahnung. Ich könnte da, glaube ich, nochmal ein größeres Hate-Piece drüber machen. Ich finde, die Story ist halt so dumm. Und man hätte es viel besser machen können. Auch das, was mit Annette dann später ist, wo ich mir auch gedacht habe, oh wow, das war jetzt aber einfach. Es tut mir vor allem richtig leid. Wie gesagt, es war eine große Enttäuschung für mich. Nach den ersten 3 Folgen habe ich gedacht, das wird einer meiner Lieblingsanime diese Season, und dann ist es so ein bisschen ins Dumme abgewandert und ins nicht gut strukturierte, also rein von der Handlung her. Es sah immer noch gut aus bis ganz zum Ende. Aber bevor du jetzt die Sache nochmal ein bisschen mehr loben darfst, muss ich sagen, in Folge, wie viel hatte das? In der vorletzten Folge, diese Szene mit dem Roboter, wo man aus seiner Sicht im Prinzip nochmal die Beziehung zwischen den 86ern und auch sich selbst zieht, aus dieser Kameraperspektive, bevor der Roboter nicht mehr funktionsfähig ist. Das war noch ganz cool gemacht.
Okay.
Das hat mir auch noch Spaß gemacht. Also entsprechend so, die ersten 3 Folgen und diese Szene waren so meine Highlights davon. Und der Rest ist irgendwie Weiß nicht. Rest war irgendwie nicht so toll. Auch thematisch ist es dann so ein bisschen ins Nichts gelaufen. Und total redundant geworden. Naja.
Ja. Ich kann zumindest soweit sagen, was fange ich da am besten? Ich glaube, ich hatte eben noch was ich dann vielleicht noch zu dir sagen kann. Ja, okay. Ich fange mal so an.
Ich hätte vielleicht meine Gedanken auch ein bisschen besser strukturieren können. Ist kein Problem.
Nee, ich fange kurz mal vorne an mit dem...
Gelegenheit gehabt, was dagegen zu halten.
Nö,
gar kein Problem. Ja, du musst dich einfach nur dumm stellen und dann funktioniert's.
Ist ja komplett in Ordnung, Lukas. Ist ja, also ich muss auch sagen, ich kann es ja auch nachvollziehen, weil ich jetzt auch... ich habe gehofft, dass es vielleicht so eine 8 von 10 wird, aber das hat es halt nicht geschafft, weil ich ja auch natürlich... gleich sagen würde, dass ich das ein oder andere Problem ich natürlich auch hatte. Nee, aber gerade wegen dem Young Adult Novel kann ich komplett auch nachvollziehen. Natürlich muss man auch sagen, dass jetzt so im Japanischen jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit Jugendlichen und so weiter, die vielleicht ein paar Aufgaben haben, vielleicht auch irgendwelche Meckers oder so benutzen, ist jetzt auch nicht gerade neu. Ja. Also natürlich kann man auch gut verstehen, wenn du es meinst, aber im Japanischen ist es ja genauso, dass einfach irgendwelche Jugendlichen die Helden sind mit irgendwas, ja, gerade im Anime und so.
Es ist so ein bisschen die Verbindung aus, ja stimmt, eigentlich Anime macht das schon seit ewig.
Ja, darum, das ist aber okay.
Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht.
Ja, darum.
Aber ja, natürlich.
Aber ich kann es komplett einfach verstehen. Also
vielleicht einfach, weil man es gewohnt ist, dass Anime das besser macht,
als ja.
Was... Naja.
Aber jetzt, wo du Young Adult Novel gesagt hast, ich kann es auch komplett verstehen, wenn jetzt nächstes Jahr auf einmal eine 86 Hollywood-Adaption angekündigt wurde, weil das würde ja perfekt so reinpassen. wenn du jetzt auch sagst, kannst du perfekt einen 2-Stunden-Film so machen. Ja. Ich muss sagen, also man merkt schon, dass anscheinend das Ganze eher so als nur dieses eine Volume geschrieben wurde. Es wurde erst danach so ein bisschen so, das kommt gut an, beziehungsweise während, ich weiß nicht, ob es der Editor dann so gelesen hat, so, das ist so gut, mach mal weiter. Das ist schon so ein bisschen eher, gerade weil du ja gesagt hast, dass alles vielleicht nicht so viel Sinn macht, dass so das ganze drumherum Worldbuilding jetzt nicht so groß gemacht wurde, sondern eher wirklich dann auf dieses eine Buch so geachtet wurde, dass man da so eine ungefähre abgeschlossene Geschichte hat. Aber okay.
Ja, insbesondere, was mich wirklich gestört hat, sie konfrontiert dann ihren Onkel irgendwann und er sagt, ja, was willst du machen, ist eh so. Und das ist halt so, What? Das ist mal die dümmste Begründung für so eine Dystopie. Was willst du machen, ist ja eh so. Und sie geht dann auch so drauf ein, dann kann ich halt nichts machen und geht halt wieder weg.
Ja, ist halt auch echt einfach so. Ah, ist ja so das Ding. Ich finde es halt ein bisschen schade.
Das ist so eine Frustszene für mich.
Okay. Also ich hätte halt, das ist nämlich auch das Ding, was ich gerne gehabt hätte, wäre so ein bisschen, was wahrscheinlich daran jetzt, weshalb ich das gerade sagen wollte, im One-Shot daran geschuldet ist, da ich noch ein bisschen mehr Militärpolitik so gehabt hätte, weil wir haben jetzt natürlich nur den Anlaufspunkt von ihrem Onkel gehabt. Es ist halt so, dass sie wird halt geschützt, weil halt sie ihren Onkel hat, der halt höher ist und darum kann sie es halt so ein bisschen scheiße machen. Aber es ist halt einfach so, dass sie halt keine Macht und kann halt eigentlich nichts machen. Außer halt am Schluss so einfach gegen ihre Statuen gehen und keine Ahnung, vielleicht, ob wir sie dann nächste Season irgendwie im Militärgefängnis sehen, weiß ich ja nicht. Gut, auf jeden Fall.
Das ist halt aber auch so geil. Sie wird so dargestellt als die total Arme, die überhaupt nichts machen kann. Dabei ist die relativ hoch in dem Militär von der herrschenden Fraktion.
Sicher?
Meine
nicht.
Güte,
ey. Nee, das würde ich jetzt nämlich nicht so sagen, weil das ist so das Ding, was ich eigentlich ganz gut sogar dargestellt finde, weil sie ist halt einfach, sie ist jung, weil sie halt so gut ist, aber sie ist ja trotzdem theoretisch nur einer der, wie heißt die Dinger nochmal, Händler.
Aber sie ist ja eine von den besten Händlern, wird doch gesagt in der ersten Folge.
Ja, aber besten Händler sind trotzdem sowas wie Infanterietruppen so ungefähr, bis auf halt die richtigen Infanterietruppen. Okay. Also diesem Militär ist sie halt
recht. Das ist schon recht.
Recht bei unten. Und dann muss man auch sagen, dass halt, wie gesagt, nur der Onkel zumindest sie schützen kann, weil sie halt scheiße labert. Aber das ist ja auch den anderen Leuten egal, weil sie teilweise vielleicht auch wissen, was hier eigentlich passiert. Und ihnen egal ist, dann kann die Verrückte halt labern. Macht ihnen ja nichts aus. Außer sie würde jetzt, keine Ahnung, im Fernsehen das austragen, macht sie aber auch nicht. Und darum könnte sie jetzt höchstens halt Ärger bekommen, weil sie jetzt hier halt Sachen benutzt hat, die sie nicht machen durfte militärisch. Das heißt, da wissen wir aber auch noch nicht, wie es ausgeht. Das heißt, da ist sie vielleicht nicht geschützt. Das können wir ja noch nicht ganz beantworten. Aber persönlich, ja, ich muss schon sagen, dass ich natürlich das Anime-mäßige, ich kann es verstehen, weil man es immer so sagen, da komme ich auch noch später bei einer anderen Serie dazu, wenn wir halt so ein bisschen auch an Realismus gehen. Sie ist halt komplett abgekapselt und hat halt so ein bisschen auch, was ja am Anfang so gesagt wird, wie nennt sich das, Savior-Syndrom, dass sie halt sich so ein bisschen so als die sieht, dass sie halt die schützt und natürlich dann mit den Leuten sympathisiert und sich dann auch so ein bisschen verliebt, weil sie jetzt auch mit niemand anderem so ein bisschen Kontakt hat, weil sie jetzt ein bisschen abgekapselt hat und so weiter. Kann ich verstehen, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Da finde ich zum Beispiel die Seite dann von den 86 ein bisschen besser, weil die halt natürlich, das sind halt Leute, die einfach jetzt Selbstmordkommando mehr oder weniger wahrscheinlich irgendwann sterben und wie sie sich halt so verwandeln. Muss ich auch sagen, hätte ich ein bisschen besser gefunden, wenn am Schluss noch ein bisschen der Konflikt gewesen wäre mit, man kann ja auch einfach Leute durchlassen, dass man vielleicht nochmal irgendwie ein Flashback aufschreit von irgendwelchen 86ern, denen es dann egal war, die gesagt haben, ey, die können einfach die Albia oder wie auch immer heißen, einfach
Alba
einfach töten, ich mach gar nichts. Hätte ich ein bisschen nochmal schöner gefunden, aber okay.
Das ist nämlich genau das, was ich halt meine, die diese Argumentation, es ist halt so, weil es so ist, die 86ers sind an der Front und haben alles Militärgerät, selbst wenn die Alba alle Maschinen, alle Mechs ausschalten können, wenn die zurück in die Stadt stürmen wollen, dann können die trotzdem noch aussteigen und sind im Nahkampf deutlich versierter als alle Alba. Das ist so...
Wissen wir das? Das wissen wir ja nicht so ganz. Das würde ich mir manchmal
ja, sicher, aber
weil wir noch nicht so von der Welt viel haben, so aber bisschen, okay.
Ja, aber...
Gerade mit jetzt, wir haben ja halt...
Das hier, ist gerade ein Aspekt... Das ist doch gerade ein Aspekt, warum sollten die nicht einfach ihre Waffen gegen die Unterdrücker richten? Das ist, tut mir leid, das ist auch so ein bisschen Worldbuilding 101, das muss man.
Ja, das ist halt das Ding, das wir nicht sehen. Wir haben halt die, wie nennt sich die Dinger, die abgeschossen werden aus dem Himmel? Die Langstreckenraketen, nein, das ist Mörser, ja. Mörser, so, Mörser ja. Und so weiter. Wir wissen ja nicht, was die noch mehr haben, um das halt.
Ne, es sind schon Langstreckenraketen, keine Mörser, oder?
Ja, nee, ich glaube, die bezeichnen das als Mörser, darum habe ich halt überlegt.
Ich bin auch kein Militär-Otaku, ich habe keine.
Ja, nee, ist ja aus dem Cypher. Ja. Aber darum ist es eigentlich ganz gut. Ich muss auch sagen, was ich fand, zum Beispiel auch, ich habe ja, glaube ich, dir damals geschrieben, zum Beispiel, wie dann sich Lena verhält gegenüber halt, hier, wie heißt sie nochmal? Ihre Freundin.
Annette.
Ja, gegenüber Annette, ne? Wie dann der Konflikt ist und wie sie halt sie versucht emotional zu erpressen, fand das ich die Szene ich gut.
So dumm.
Ich fand es gut. Und ich muss auch sagen, zumindest auch das Ganze, wie das funktioniert, weil es ja soll so ein bisschen das darstellen, wie halt zum Beispiel, weil wir wissen ja, weil es ja hier auch um Rassismus und so weiter geht, hätte ja niemand irgendwie erraten können. Das ist natürlich auch so, wie vielleicht auch im Zweiten Weltkrieg Nazireich mit, dass wenn irgendwelche Juden weggebracht werden und man sich dann irgendwie selbst vielleicht Gedanken macht, weil es ist jedem natürlich aufgefallen, wenn auf einmal die Nachbarn weg sind, auf einmal sind alle Juden-Nachbarn weg. Komisch. Darum fand ich das eigentlich sogar ganz gut dargestellt.
Das ist auch sowas, wo ich immer das Gefühl habe, wenn du solche Bilder irgendwie hervorrufst, dann solltest du schon ein bisschen was Clevereres damit machen als, oh nein, ich kenne den Jungen, der da an der Front ist. Es war früher mein Nachbar.
Deswegen, okay, das wollte ich als nächstes sagen.
Das ist halt so ein bisschen,
ich finde,
das ist halt auch so ein bisschen an der Oberfläche kratzen bei einem Thema, was du dir so aus der Geschichte geborgt hast, was aber viel, viel tiefer geht, allein historisch.
Ja, ich hätte es halt okay gefunden, wenn sie halt dadurch versucht hätte, sie halt emotional zu erpressen. Aber das sind nämlich die zwei Sachen, da komme ich nämlich zu meinem großen Tipppunkt gleich. Aber dem anderen ist nämlich dann wieder sowas wie, dass es zufällig natürlich hier Shin ist, der ihr Nachbar war, fand ich jetzt auch so wieder so, okay. Aber ich fand zumindest die Szene, wie man gemacht hätte, man hätte zum Beispiel mit einem der anderen 86er machen können, mit zum Beispiel dem Blondhaarigen oder vielleicht auch hier der anderen Alba, dass es vielleicht irgendwie die Nachbarin gewesen wäre oder sowas. Das hätte ich besser gefunden, aber ich fand zumindest das Ganze gut, weil das schon etwas ist, was natürlich auch im richtigen Leben bei uns in der Historie passiert ist und halt so auch funktionieren kann. Aber was ich sagen muss, was ich größte Kritikpunkt fand, außer natürlich, dass vielleicht ein bisschen zwischendrin langsam war, war nämlich, als Shin erklärt, was abgeht. Und da muss ich auch schon so ein bisschen sagen, okay, zeigt ihr mir jetzt bitte, dass das Militär das weiß oder nicht? Weil das ist irgendwie so, okay, die an der Frontline, erstmal natürlich, dass er die ganzen Sachen hört, ist okay, aber an der Frontline, dass die jetzt auf einmal alle Informationen haben, dass der Krieg eigentlich ganz anders funktioniert und die das auch nicht mitteilen können, weil denen wird ja eh nicht geglaubt und so weiter. Und sie weiß es jetzt und sie bringt es da an, aber die glauben das nicht oder weiß das Militär das nicht. Das finde ich echt einfach, das fand ich echt so.
Das ist halt auch, das ist genau das, was ich meine. Es ist einfach eine dumme Dystopie, die ist einfach nur dystopisch, weil alle scheinbar total dumm sind. Wie kannst du denn als militärische Führung, die kein Personal, also gar kein Personal an der Front hat, so einen wichtigen Informationsweg kappen? Ich meine, überleg mal, wir haben es ja sogar in Dr. Stone gesehen, dass im Krieg Information extrem wichtig ist. Deswegen haben sie auch keine Waffen zu Taiju und so weiter gebracht, sondern ein Telefon. Und da kommt jetzt 86 mit Zukunft tralala vorbei und sagt, ja, wir brauchen eigentlich gar keine Informationen zu der Front, ist uns eigentlich egal, was die da vorne sagen. Das ist so dumm.
Da ist halt das Problem, Lukas, wir wissen halt nicht, ob die Leute das wissen, weil wir halt nichts von der politischen Militärseite irgendwie mitbekommen haben, weil es kann jetzt halt sein, dass jetzt irgendwie Lena im nächsten Seasons eine ganze Conspiracy auflegt, dass anscheinend vielleicht sogar irgendwie das Hive-Mind-Vieh ist anscheinend schon im Militär oder so und keine Ahnung was. Das kann ja alles sein. Darum, das fand ich halt einfach nur ein bisschen so schwach, so dass auch, das war ja so eine Folge, wo halt wirklich ein Infodump war. Nee, ich meine, es war halt so eine Folge, wo halt so wirklich ein Infodump war, mit, dass es jetzt auch nicht ganz geklärt wurde. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Das hat mich am meisten so ein bisschen gestört, weil auch das Ganze zum Zeitpunkt so ein bisschen alles so fließend so langsam lang gegangen ist. Ich finde halt ganz cool, dass jetzt anscheinend Shin dann möglicherweise halt so ein bisschen der Antagonist werden könnte. Auch wenn ich jetzt irgendwie so Angst habe, dass jetzt am Schluss irgendwie so eher dann zu Sinn kommt und dann seine eigenen Leute so befehligen kann, keine Ahnung. Das wäre ein bisschen kacke. Ich fand auch ganz gut, dass halt die Leute einfach gestorben sind. Fand ich super. Dass halt die 86 dann einfach, man hat ein bisschen halt so ein bisschen mitbekommen, wie sie so drauf sind, aber sind halt auch einfach gestorben, waren einfach tot.
Das fand ich auch echt gut als Szene, dass das halt so ohne großes Tara und sang- und klanglos einfach war, dass diese Infanterie halt mit ein paar Gewehren einfach keine Chance gegen diese Panzermechs hat.
Ja.
Und also aber auch wirklich, und dass sie dann sang- und klanglos, ohne irgendwie groß trara, sterben, weil das ist halt Krieg.
Ja, das fand ich auf jeden Fall auch gut. Und ja, und wie gesagt, wir können ja beide sagen, dass zumindest audiovisuell ist einfach spitze. Und ich hoffe mal zumindest, dass das Team in Zukunft, wird ja wahrscheinlich jetzt erstmal 86 weitermachen, aber dann vielleicht auch in Zukunft andere Anime bekommen und dann sehr gut umsetzen kann.
Aber da freue ich mich also drauf. Du verstehst jetzt, glaube ich, auch, warum ich so enttäuscht bin.
Weil nee, ich wusste das ja. Ich kann es ja
komplett nachvollziehen. Ich kann dir so ein paar Dinge nennen, die mir echt gut gefallen haben, die echt auch einen Funken von, ey, da ist was dahinter, haben. Und ja, dann ist es halt einfach nur so eine dumme Dystopie. So
ja, nee, also ich konnte komplett nachvollziehen, dass du wahrscheinlich eher so mittelmäßig das Ganze fandst, aber ich hatte jetzt zum Beispiel so Sachen wie irgendwie, dass so ein paar Sachen vielleicht rausgerissen hätten. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass du zum Beispiel jetzt die Konfrontation, wo dann halt eiskalte Lena gegen halt ihre Freundin, fand ich halt super. Gerade auch die ganze Szene, wie
die fand
gestellt
ich,
war und so weiter.
Wie gesagt, das war mir zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Da war dieser Zufall zu groß, dass es zufällig die Nachbarin von Shin war.
Das ist halt immer so ein bisschen halt so. Aber zumindest, das war halt, darum habe ich dir damals geschrieben, weil sonst habe ich dir, glaube ich, kein einziges Mal über 86 auf WhatsApp geschrieben oder so. Das war nämlich, wo ich dir immer eine Nachricht geschrieben habe, weil ich gedacht habe, endlich mal ist mal auch wieder was Gutes dabei. Also was überdurchschnittlich Gutes, wo man sich mal freuen kann, aber okay.
Ja, wie gesagt, ich fand es halt ein bisschen doof. Hat, glaube ich, in dem Fall komplett was mit Suspension of Disbelief zu tun, dass es bei dir halt noch nicht gereicht hat, dass du sagst, ja, es ist ja aber doof. Bei mir hat es aber schon gereicht.
Ja,
ist halt alles kann so ein halt bisschen eine gute Mysterium, Szene schon mal brechen.
Ja. Ich freue mich zumindest auf die zweite Staffel. Also ich werde es auch gucken. Ich weiß nicht, wie es dann bei dir sein wird.
Ich weiß es nicht. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, es gibt so ein paar Dinge, die finde ich echt gut daran, und es gibt ein paar Dinge, die finde ich richtig scheiße. Und deswegen ist es so frustrierend für mich.
Ich glaube, dadurch, dass jetzt wie das Ende Ganze am Schluss war, dass natürlich auch jetzt gerade die zweite Staffel eher mit Lena anfängt und vielleicht dann auch da eher so ein bisschen Albion, wie auch immer diese Stadt, weiß ich jetzt nicht, wie immer das heißt. Auf jeden
Ja,
Fall, dass da
hast du
vielleicht jetzt
den
ein bisschen mehr
Recap
dabei
geguckt
ist
gehabt?
mit dem ganzen Hintergrund, Militär, Politik, wie auch immer. Es könnte mir sogar dann wieder besser gefallen. Ja.
Hattest du den Recap geguckt gehabt?
Nein.
Ich habe mir den nämlich nochmal angeguckt und da ist mir nochmal aufgefallen, wie blöd das eigentlich erzählt war. Dass dieses Gimmick mit den wechselnden Perspektiven zwar am Anfang gut eingesetzt wurde, aber danach nur zur Verwirrung beigetragen hat.
Okay. Ich glaube, ich war nie verwirrt.
Ja, okay,
Okay.
gut.
Gut.
So, dann machen wir jetzt aber mal mit einer anderen Mecker-Show weiter. Und zwar SSSS, deine Sennen.
Korrekt. Richtige Anzahl an Essen. Sehr gut, Lukas.
Und es war echt gut, dass ich vorher SSSS Gridman noch aufgeholt
So echt so,
habe.
man sagt immer nur drei Esse, ne? Das ist mega
Ja,
nervig.
das ist.
Man vergisst mal das vierte.
Ja, das ist so ein bisschen in unseren Köpfen ist so die magische 3 immer. Ist
Okay.
aber, glaube ich, bei allen Menschen.
Hatten wir schon über normale Gridman jetzt eigentlich im Podcast geredet?
Kurz, als wir
Okay.
über deine Sendung geredet haben.
Okay. Nee, ich meinte, ob du dann, nachdem du es geguckt hattest, schon mal drüber geredet hattest. Muss ich es natürlich jetzt
Ja,
nicht
wie
sagen, ich
gesagt,
meine nur.
kurz, als wir über deine Sendung geredet
Okay, gut.
haben.
Naja. Dann, okay, was sagst du, Lukas?
Ich weiß nicht, das macht mir richtig Spaß. Es ist so eine. Das ist so eigentlich quintessentiell Anime. Es ist so, du hast auf der einen Seite diese bunten Charaktere mit relativ tiefgreifenden Problemen, die man so Stück für Stück erkunden kann in der Laufzeit von dieser Serie. Aber du hast halt auch riesige Roboter, die riesigen Kaijus aufs Maul geben. Ja, das ist halt einfach. Es macht Spaß. Es ist so ein bisschen Unterhaltungsfernsehen mit ein bisschen mehr Tiefgang.
Ja, aber leider nur
Ja.
so ein bisschen. Weil das ist das Ding, was ich auch bei Gridman gesagt habe. Ich muss es auch sagen, dass ich jetzt Gridman, glaube ich, besser finde als Deiner Zenon, weil sich das Ganze mit Akane und wie das Ganze so funktioniert, das gefällt mir ein bisschen besser. Wie so die ganze Hintergrundgeschichte, wie sie analysiert wird und so weiter. Weil gerade bei Deiner Sonne, wie auch bei Gridman, ist ja so, dass oft plätschert's ein bisschen vor sich hin. Man kriegt halt hier, weil wir jetzt auch mehr Charaktere haben, vielleicht auch mal ein paar mehr Leute. Das heißt, man kriegt auch ein bisschen mehr Geschichten. Aber es ist halt schon, dass oft auch echt wenig so passiert. Dann hofft man, okay, wird was Größeres draus und am Schluss gibt's so einen okayen Payoff, aber jetzt auch nicht so krassen. Und da gibt dann halt die Action. Und das ist immer noch so gewesen. Ich habe immer
Ja.
so gehofft, okay, jetzt kommt noch mal was. Vielleicht dann zum Beispiel hier mit jetzt so als Beispiel Gaumas Hintergrundgeschichte oder halt wie das ist mit
Ja.
seinen
Mit
Kumpels. Dann das Ganze mit auch
den
hier
Kaiju-Ingenieuren.
ja Koyomi oder Chise. Ihre beiden Probleme sind auch nicht so ganz, die sind so ein bisschen da gewesen, dann am Schluss nochmal ein bisschen gelöst worden, aber auch nur so ein bisschen,
Ja.
um halt, wirkt so, als ob so, dass man ein bisschen Inhalt hat. Keine Ahnung, Mugine, also auch zum Beispiel jetzt von den, wie heißt es, Monster-Eugenikern? Nee, Eugenikern,
Ja,
oder? So heißt es doch.
doch.
Das auch so nur, es wirkte so, als ob man da jetzt ein bisschen mehr Charakterisierung bekommt, aber hat man auch nicht. Das Größte war halt so ein bisschen Yumes Schwester, das Geheimnis so ein bisschen und mit der Beziehung zwischen Yume und Yomugi. Und da war auch, finde ich, okay, wie es gelöst wurde, dass es auch so ein bisschen offen sein sollte, weil es ja jetzt auch so dargestellt werden soll, dass man nicht so ganz weiß, wurde sie jetzt gemobbt oder nicht, hat sie jetzt Selbstmord begangen oder nicht. Aber es war trotzdem natürlich, weil es natürlich offen war, ein bisschen unbefriedigend. Ja, darum das Ganze ist halt so ein bisschen, fand ich dann ein Ticken bei Gridman, glaube ich, besser. Gerade auch, weil man muss natürlich sagen, Gridman hatte den geileren Hype-Soundtrack am Schluss, als dann der Remix vom Original-Opening kam. Muss man auch sagen, das war halt Hype pur und das ist so ein Ohrwurm, den habe ich auch dauernd, weil der einfach so gut ist, die Melodie. Und die kam halt nicht in deiner Sendung vor. Schade. Ja, Kämpfe waren halt ganz cool und auch so halt, wie das Ganze funktioniert. Und ja, was ich halt schon gesagt habe, das einfach das Character Design ist einfach über allem erhaben, ist halt super. Und auch die Animation ist mit dem manchmal ein bisschen knuffigeren, das ist halt die Charaktere, weil die auch so ein bisschen sind, ist halt einfach mega gut und macht halt einfach mega Spaß. Selbst die Nebencharaktere, Yomugis Freunde, die sind einfach so toll. Oh, die sind einfach so mega und die sind halt, diese Designs sind halt nur für so Nebencharaktere. Und ja, wie die ganze Regie funktioniert und natürlich Episode 10 ist wie Episode 9 aus Gridman einfach mega. Super.
Ich weiß aber auch nicht, die Charakter-Designs sind halt fantastisch. Das hatten wir ja auch in Gridman schon,
Ja.
dass da die Charakter-Designs super sind. Und hier ist es ja genau dasselbe.
Ja. Das sind halt auch so diese Kleinigkeiten in dem Ganzen. Einmal natürlich, dass man so ein paar Einstellungen wie aus Gridman aus dem Original hat. Also Kameraeinstellungen. Weil es natürlich anscheinend auch in derselben Stadt spielt. Aber so Kleinigkeiten, so Details wie, es war glaube ich recht am Anfang, als sie im Cockpit sind. Also am Anfang, man sieht halt, wie Dinah Zenon sich baut. Und dann ist halt die Melodie. Und dann ist man kurz im Cockpit mit Yomugi und dann ist die Melodie gedämpft. Weil die Melodie in echt mehr oder weniger anscheinend dann halt draußen spielt. Oder halt, wir haben später einen Charakter, der ja so Schwerter hinten dran hat. Katana. Und dann gibt es so eine Szene, wo er halt sich umdreht und wo das halt so an die Stange knallt. Und es gibt halt so einen Knallsound, dann einfach so ein Ding. Das ist halt einfach, diese kleinen Details sind einfach bei Trigger immer mega gut. Das macht das Ganze halt nochmal viel, viel besser. Mit halt diesen realistischen Pausen, wie zum Beispiel, warte kurz. Hatschi! Und so Sachen, so Szenen, ist halt einfach, macht halt einfach das Ganze nochmal greifbarer. Aber halt, wie gesagt, der Rest ist halt so ein bisschen,
Ja, wie gesagt, es
leider.
ist halt einfach eine fantastische Produktion. Es ist leider eher so Kopf aus Unterhaltungsfernsehen
Ja, genau, so ein bisschen.
mit ein bisschen mehr Tiefgang.
Ja, genau.
Aber das ist halt,
Ich hätte mir halt
ja,
noch mal
ich
ein
weiß
bisschen mehr
nicht,
gewünscht,
das ist.
einfach. Dass ein Ticken mehr an
Ja, auf
Story
jeden
und den
Fall,
Charakteren
auf
noch ein
jeden
Ticken
Fall.
mehr, das wäre so ein bisschen besser gewesen.
Mir
Aber
geht
ja.
es ja absolut genauso. Ich glaube auch, das sehen die meisten halt einfach so, dass einfach, ja, das nur so ein bisschen fehlt und dann wäre das wirklich, wirklich fantastisch. Aber so, ich weiß nicht,
Aber
macht
macht
Spaß,
zumindest
ist
Spaß. Also ich habe
unterhaltsam.
mich drauf
Es
gefreut jede Woche.
macht auf jeden Fall nie was wirklich Dummes, wo du dir denkst, ach komm, Leute.
Ja, ist auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt auch, ich weiß nicht, hast du mitbekommen, was jetzt angekündigt wurde?
Nö.
Gridman X Dinah Zenon. Wird
Oh.
die nächste Serie. Das heißt, wo dann sich die beiden Universen, die ja eh schon jetzt sich so ein bisschen gekreuzt haben, aber jetzt wird wahrscheinlich auch Gridman, der Gridman mit Dinah Zenon zusammen irgendwas gemacht werden. Das ist halt
Ja,
ganz
das
cool,
wäre
wenn
auch
so
super.
Crossover-Sachen und so
Ja.
weiter. Ist immer ganz nice.
Das SSSS,
Ja, ich
das
glaube, die nennen es
Cinematic
wirklich so, oder?
Universe.
Die haben es, glaube ich, so irgendwie genannt. Aber okay, das ist auf jeden Fall cool. Darum, da kriegt man sogar eine Fortsetzung, wahrscheinlich jetzt auch wieder von den gleichen Leuten. Das freut mich.
Ja,
Gut.
du, ey, wie gesagt, das ist halt einfach, macht halt
Ja, das ist
einfach
halt,
Spaß.
ich sag ja, ich liebe ja Trigger und darum, ich habe das bekommen, was ich von Trigger erwartet habe. Einfach die Animation und die Character Designs, die einfach mega sind. Und das hat mir jetzt eigentlich auch gereicht. Aber hätte natürlich besser sein können. Gut, aber Nomad Megalobox 2, Lukas, was sagst du dazu?
Ja, du, ey, ich finde, das ist ähnlich wie Megalobox einfach, also ähnlich stark. Du hast ein bisschen andere Motive und das feiere ich hier total ab. Da kann ich aber später, glaube ich, nochmal mehr dazu sagen. Insgesamt ist das halt einfach das, was ich mir von einem von einem halbwegs realistischen Zukunfts-Cyberpunk-Box-Anime erwarte. Und das halt jetzt auch in der zweiten Staffel mit diesem ja leichten Thema von Zurückkehren, von Heimkommen und diesem starken Thema Familie, was sich ja durchzieht. Was hältst du denn davon?
Bevor ich antworte, erste Staffel oder zweite Staffel, was gefällt dir besser?
Ich weiß es nicht. Ich hab mir die Frage auch gestellt. Es ist auf jeden Fall beides bei mir bei einer 7 von 10 gelandet. Aber es ist unheimlich schwer, sich da zu entscheiden, weil das meiner Meinung nach in relativ unterschiedliche Richtungen geht. Weil in der ersten Staffel hast du so ein bisschen den Aufstieg vom, ja, wie man normalerweise sagt, Tellerwäscher zum Millionär. Also von dem, der auf dem Schrottplatz leben muss, zu dem, der Arenen füllt mit seinem sportlichen Talent. Dazu hast du diese Underdog-Story mit eben den, mit eben diesem Gearless. Auf der anderen Seite in der zweiten Staffel ist es ein bisschen umgekehrt. Du hast eben diesen Charakter, der wieder zurück ist als Tellerwäscher im Prinzip, um in der Metapher zu bleiben. Ja, so ein bisschen der Icarus-mäßig zurück auf den Boden gefallen ist und jetzt sich aber denkt, ich will das eigentlich wieder zurückhaben, beziehungsweise das denkt er ja erst mit seinem, nachdem er da ein bisschen Erfahrungen gesammelt hat mit Chief dann. Aber das ist so ein bisschen die, jemand kämpft sich zurück, jemand ja, will sich das zurückholen, was er ja selbst verspielt hat. Und das ist so ein bisschen die Overdog-Story. Wir wissen halt, dass Joe super stark ist. Nur es ist die Frage, ob er die Stärke abrufen kann, wenn es nötig ist.
Okay.
Dementsprechend, das ist halt, es geht halt in komplett andere Richtungen. Deswegen fällt es mir schwer, das zu vergleichen.
Also ich kann es vergleichen und ich muss sagen, ich habe zwar auch so ungefähr gleiches Score gegeben, aber ich finde auf jeden Fall die erste Staffel besser. Also klar besser ist die für mich. Und ich habe ja damals auch schon gesagt in der Spring Season, dass ich, jetzt ist spanisches Setting, mexikanisches Setting, ist jetzt nicht so meins, ist okay, aber ist auch nicht so meins. Aber es gibt halt so zwei Punkte. Einmal, da kann man auch nicht viel machen, das liegt glaube ich an mir, dass ich halt irgendwie so ein bisschen, dadurch, dass wir jetzt irgendwie so zwei Teile mehr oder weniger in dieser Staffel haben, ist halt dann der Teil, wo es am Anfang ist mit Chief und so weiter und danach. Es wirkt so ein bisschen für mich so leicht unorganisch. Wäre ein bisschen besser gewesen, wenn es vielleicht hätte organischer machen können, aber das ist jetzt okay. Aber was mir eher missfällt, ist das zu krasse Happy Ending. Und zwar am Ende der von Megalobox, von der ersten Staffel, wurde ja mehr oder weniger mit halt den Augen von, wie heißt der nochmal? Von Nabu.
Meinst du? Nee, Nabu, ja.
Was geopfert.
Das zweite Auge,
was ja schrecklich war, beziehungsweise auch dadurch, dass ja dann Yuri mehr oder weniger im Rollstuhl gelandet ist und so.
Mhm.
Und hier ist alles gut. Der Böse ist besiegt. Und sonst ist halt nichts. Jetzt alles wieder super. Sie haben es ja noch nicht mehr geschafft, kann, weil ich verstanden hätte.
Man kann ja auch mal ein Happy End machen.
Nee, es hätte schon gereicht. Hätte schon ein bisschen gereicht, wenn man...
Wenn Joe gestorben wäre.
Nein. Wenn einfach, wie heißt der Typ denn nochmal? Der andere?
Der CEO-Typ?
Mac. Der Mac.
Oder das, Mac.
Wenn Mac einfach im Rollstuhl gelandet wäre, weil... Es muss doch jetzt mal geklärt werden,
ja,
das
ja,
ist
weil das
Fehlverhalten, dann hätte ich gedacht, okay, dass er vielleicht seine Beine nicht bewegen kann, aber den Oberkörper, dass halt dann sein Gehirn nicht dadurch überladen wird, dass er halt alles benutzen muss.
Ja.
Aber nee, das ist halt einfach jetzt alles gut und es funktioniert.
Das Ende hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair gefunden, weil er hat diese karmische Strafe ja eigentlich nicht verdient. Weil er hat ja sich auch nicht selbst für dieses Leben entschieden, sondern es wurde ja über seinen Kopf hinweg entschieden, deswegen...
Ja, aber im Rollstuhl wäre doch okay gewesen. Das ist so...
Du kannst nicht einfach jeden Gegner von Joe am Ende von der Staffel in den Rollstuhl setzen.
Ja, naja, aber trotzdem, dann ist ein bisschen eingeschränkt. Ja, okay, das kann ich verstehen, dass halt das dadurch... Oder das halt zumindest irgendwas so ein bisschen, weil... Jetzt ist ja gar nichts. Der eine Schüler ist jetzt, schafft es vielleicht auch wieder Boxer zu werden, wissen wir halt nicht.
Mhm.
Und halt irgendwie Familie ist alles super und nur der Böse ist halt jetzt irgendwie weg und das Projekt wird auch noch weitergeführt und Joe hat jetzt auch nicht, wo er ja angedeutet wurde mit seiner Boxerkrankheit, ist ja auch nichts oder so. Darum ist es mir ein bisschen zu happy gewesen dafür, dass halt alles jetzt so aufgelöst wurde. Darum habe ich gedacht, dass halt zumindest sowas wie, dass
ja,
er halt vielleicht
nur...
Oder vielleicht kann er seinen rechten Arm nicht bewegen oder irgendwas, keine Ahnung. Oder muss halt dann
also
nochmal weiter
halt
geforscht werden.
Gar nicht gefallen, weil es ist halt, wie gesagt, Mac als Charakter hätte diese karmische Strafe ja eigentlich nicht verdient.
Ja, aber was ist denn los, Lukas? Das ist doch ein Problem mit diesem komischen Ding. Das muss doch irgendwie thematisiert werden. Dass
ja,
er jetzt
gut,
dann
okay.
irgendwie öfters mal einfach seine manischen Phasen hat und vielleicht dann irgendwie vom Boden ist oder so. Ja, ist ja anscheinend so.
Ja, ja, ja.
Dann könntest du vielleicht auch noch mal kurz zeigen, dass es halt trotzdem, dass er jetzt halt damit leben muss oder so, was weiß ich. Aber das war mir jetzt, wie gesagt, einfach am Schluss ein bisschen, weil es war ja auch nur wirklich, dass Nabu halt seine Augen verloren hat, fand ich schon okay. Das war halt so der Preis dafür. Ist nicht so schlimm, weil man kann halt auch ohne Augen leben. Ist jetzt natürlich dann trotzdem noch eine krasse Einschränkung im Leben, aber er lebt ja. Oder hat zumindest bis dahin noch gelebt.
Ja.
Darum, das fand ich halt ein bisschen enttäuschend. Und halt dann das ganze Unorganische fand ich dann ein bisschen so, hätte man vielleicht ein bisschen besser verbinden können, aber okay.
Ich weiß nicht.
Aber so das Familienthema fand ich eigentlich ganz schön.
Gut verbunden. Ja, generell, dieses Familienthema war gut durchgeführt, vor allem weil du halt weil Joe hat halt diese Familie, die er sich selbst ausgesucht hat, so wie Chief. Und Mac versucht halt seine tatsächliche Familie zu beschützen, was so diese drei Hauptcharaktere, die wir ja jetzt in dieser Staffel hatten, verbindet. Dazu diese Kolibri-Geschichte, wo ich sagen muss, ja, ist ganz nett, passt auch thematisch ganz gut rein.
Ja.
Ich hatte gerade noch was ich dich fragen wollte.
Okay.
Wie dir das gefallen hat. Ich komme gerade nicht drauf.
Was könnte es denn sein, was du mich hättest fragen können?
Egal, mir fällt
es nicht ein. Ja, es war halt diese eine coole Szene auch noch, als er gegen Juris Schüler gekämpft hat und dann die Musik reingeht. Weil zumindest Mac, der Kampf fand ich jetzt nicht so super. Es war halt, also was
heißt. Ja, der ging ja auch schnell vorbei.
Ja, darum war halt okay, war halt ganz cool, dass, wie es halt beendet wurde, fand ich halt schön, weil es natürlich thematisch mit reingeht. Aber halt, wie gesagt, diese eine Szene, wo die Musik einsetzt und sie dann sich treffen. Perfekt.
Ja. Genau, was ich dich noch fragen wollte, wie fandest du denn die allerletzte Szene?
Was war die allerletzte Szene?
Also wir sehen, wie mit diesem alten Laster
so,
fährt Joe zusammen mit Satyo hinten drauf das Motorrad und Joe überlässt dieses Motorrad dann Satyo und fährt mit dem Truck weiter.
War mir eigentlich egal. Ich habe nichts gefühlt, mir nichts dabei gedacht, weil dieses typische Ding wohl irgendwie so weit es weitergegeben wird oder so.
Okay, ja, aber das auf der anderen Seite, dieses Motorrad steht ja eigentlich für Joe als Einzelgänger. Also das ist ja so immer immer das unterliegende Thema, dass wenn Joe mit diesem Motorrad unterwegs ist in der ersten Staffel, macht er immer irgendeinen Alleingang. In der zweiten Staffel ist er am Anfang mit dem Motorrad unterwegs und dann gar nicht mehr, als er zurückgekehrt ist. Entsprechend, das steht so für diesen einsamen Wolf, was ja im Opening von der ersten Staffel auch so relativ direkt gezeigt wird. Und dass jetzt im Prinzip Satyo alleine unterwegs ist, um seinen eigenen Weg zu finden, während Joe eben mit diesem Laster zurückbleibt, finde ich eigentlich einen thematisch super guten Abschluss, dass Joe eben jetzt sagt, okay, für mich ist jetzt die Familie viel wichtiger als ich selbst und deswegen bleibe ich jetzt bei der Familie und bleibe bei diesem Laster und für dieses Motorrad habe ich gar keine Verwendung mehr.
Okay.
Weil als sie unterwegs waren, habe ich erst gedacht, ja gut, Joe nimmt jetzt einfach sein Motorrad und überlässt den Laster Satyo, weil das sind ja so, wie ich das verstanden habe, die Besitzverhältnisse von diesen Dingen gewesen, aber dass die das getauscht haben, ist thematisch nochmal irgendwie ganz cool
gewesen. Ja, das war für mich irgendwie so eine typische Endszene, weil es ja auch noch durch diese komischen Weizenfelder geht, wie überall in tausenden Sachen, wo es irgendwie Hollywood-mäßig oder so, weil es im Süden spielt. Das habe ich nicht so oft gesehen, darum war das mir dann, habe ich einfach, okay, angenommen.
Gut, okay, das ist so ein bisschen die Besonderheit da dran, an der Überbenutzung dieser Bilder verloren gegangen. Schade.
Naja.
Ich fand es echt gut, ja.
Dann, wir hatten The Slime Diaries, The Time I Got Reincarnated as a Slime, das Slice of Life Comedy Spin-Off, was sie gesagt haben, was überraschend gut funktioniert, was ich auch bis jetzt so am Schluss sagen kann.
Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich das in der Preview schon gesagt habe, es ist halt, glaube ich, so ziemlich das einzige Franchise, mit dem das funktionieren würde. Also, nee, Moment, andersrum. Es funktioniert eigentlich nur mit so einem voretablierten Franchise, dass du einfach so ein Fantasy Slice of Life machen kannst, weil bei allen anderen Fantasy Slice of Life Sachen ist es immer so ein bisschen langweilig.
Ja, also für mich, wenn ich so an Sachen gucke, wo an Franchisen, es gibt ja sowas wie hier das Attack on Titan School-Ding, was ich auch nicht so lustig oder toll finde. Was für mich halt funktioniert, wären halt, was man vielleicht so bezeichnen kann, wären halt die Fate Slice of Life, wie zum Beispiel Emiya, das Koch-Spin-Off, was ja so vielleicht ein
Ach
bisschen die,
so,
es geht so in
ja.
die Richtung, das ist natürlich für mich eine 10 out of 10, und das so in die Richtung geht, das halt so, weil ich das schon eine der besseren finde von so Slice of Life Spin-Offs, zum Beispiel auch besser als so ein Isekai-Quartett. Das hat ja ein ganz
Ich
anderes
finde
Niveau
halt,
hier.
ja. Ich finde halt, wenn du guckst, es gibt ja andere Fantasy Slice of Life Sachen, sowas wie zum Beispiel Isekai Restaurant, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Da habe ich auch, glaube ich, die Hälfte von der ersten Staffel geguckt und da kommt ja demnächst auch eine zweite, wenn ich das richtig gesehen habe. Das funktioniert für mich nicht so gut, weil du hast halt eben nicht die vorher etablierten Charaktere, die vorher etablierten Fantasy-Systeme, die da unterwegs sind. Und da muss im Prinzip alles vorher erklärt werden und du hast dann im Prinzip so das Gefühl, okay, es wurde jetzt erklärt, in den nächsten 10 Minuten kriege ich einen Witz, der da drauf basiert oder so. Ja.
Ja, also ich würde es auch schnell abhandeln, weil ich glaube, man kann auch nicht so viel dazu sagen. Ich muss sagen, also mir hat es weiterhin
Nee,
gut
diese
gefallen. Character
gerade vor.
Designs, die runderen sind halt einfach mega gefallen, richtig gut. Speziell Milim. Milim hat auch dadurch, dass sie ja der nervige Charakter ist, was vielleicht in der Hauptserie, die ja so ein bisschen ernster ist, nicht super funktioniert, hat da eigentlich super funktioniert. Witze, die halt Gags gemacht wurden, die auch etabliert wurden, so als Running Gags, waren eigentlich immer gut, wenn ich mir das überlegen
Vor
würde.
allem, die waren ja auch nicht faul, die haben ein gutes Dutzend auf jeden Fall neue Running Gags
Ja.
eingeführt. Und nicht einfach die Standard-Running Gags ja unendlich wiederholt. Weil es gibt ja auch genug Standard-Running Gags, weil ja auch Slime generell eher in die lustigere Richtung geht. Zum Beispiel dieses Haha, hier, sie kann nicht kochen, Chiron kann nicht kochen, haha, lustig. Ist halt so ein bisschen. Gut, dass man das nicht unnötig oft gemacht hat.
Ja, Produktion ist auch besser, würde ich sogar wahrscheinlich sagen, als die Hauptserie mit so am Schluss gewesen. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass halt die Character Designs besser aussehen, aber ich glaube, so auch so kam es mir zumindest so vor. Und ja, also ich kann es jedem empfehlen. Und natürlich würde ich Leuten eher empfehlen, wenn sie vielleicht Slime gesehen haben. Und für Leute, die Slime gesehen haben, die sollten es eigentlich auf jeden Fall auch angucken.
Ja, auf
Ja,
jeden Fall.
darum, es war auf jeden Fall ganz gut.
Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass beides unbedingt zusammen sein muss.
Ja.
Aber man muss, glaube ich, die aktuelle zweite Staffel nicht gesehen haben. Es würde, glaube ich, reichen, die erste gesehen zu haben.
Ja, glaube schon. Kann sein, ja. Ist jetzt, glaube ich, nicht groß was. Es war
Wenn
so
mich
ein
nicht alles
Charakter,
täuscht.
der, glaube ich, mal so da war, der jetzt
Ach
erst in
ja,
zweiten Staffel
stimmt.
war. Aber ich glaube, jetzt so vorgegriffen war jetzt nichts, wo
Nee,
jetzt sagen
nicht
wir, dass man
wirklich.
gespoilert wird. Gut, dann. Ich habe ja Hikihiro, after being rejected, I shaved and took a high school runaway. Took in a high school runaway gesehen. Da hatte ich ja überlegt, soll ich ganz angucken? Habe ich halt gesagt, okay, ich gucke mir so ein bisschen. Ich skippe mal durch und dann, wenn neues Material kommt, weil es wurde jetzt auch vorher angekündigt, weil das letzte Light Novel Volume ist gleichzeitig veröffentlicht worden, das ist halt das komplett adaptiert. Und gut, ist jetzt ein bisschen schwierig, wie soll ich es am besten sagen? Also, ich
Die
hatte hier.
Volladaption hat dir doch bestimmt Spaß gemacht, oder? Da hast du dich doch sicher gefreut.
Ja, das war zumindest mal ganz cool. Darum muss ich jetzt auch nicht mehr irgendwie dann die Light Novel oder den Manga lesen. Und ich kann zumindest sagen, ich hatte in der Spring Season Preview ein paar schon Kritikpunkte gesagt, die wahrscheinlich doof werden. Lustigerweise haben sie das sogar behoben, weil ich habe einmal gesagt, dass es halt eh langweilig wird, weil es sich so zieht. Dadurch, dass sie halt das Ganze in 13 Episoden reincrammen müssen, haben sie das Ganze ein bisschen gestrafft, dass auch viel rausgeflogen ist. Und zum Beispiel auch Harem-Aspekte habe ich ja gesagt, finde ich nicht so gut. Diese langweiligen, ziehenden Dialoge und auch so Harem-Aspekte sind dann durch diese nur 13 Episoden eigentlich recht viel rausgeflogen, weil ich sogar ganz gut finde. Also es ging dann gut schnell voran, was ich ein Pluspunkt fand. Dann zum Beispiel der vierte Harem-Charakter, was seine Ex-Freundin war, wurde komplett rausgeschnitten. Da wurde zum Beispiel nur so ein kurzes Bild gezeigt, was ich auch gut fand, weil es war halt echt einfach mega dämlich und mega dumm. Dadurch wurde natürlich auch so ein bisschen Dialog geschnitten, wodurch natürlich die meisten Charaktere, gerade auch sein Kumpel oder sowas, eigentlich uninteressant waren, weil halt da und auch die beiden anderen Mädels, erwachsene Frauen, waren jetzt halt so ein bisschen nur für das Highschool Girl Sayu ein bisschen so als, um zwischen denen so ein bisschen zu interagieren da. Und das hat mich, war mir dann eigentlich auch egal. Gut, was leider trotzdem nicht so geklappt hatte, war einmal die versuchte Vergewaltigung, weil es einfach nicht gut gehandelt wurde immer noch, weil immer noch scheiße.
Das ist so eine Sache, wenn du sowas mit reinnimmst, ist ähnlich wie mit den Nazi-Vergleichen vorhin. Wenn du sowas mit reinnimmst, dann musst du halt auch sicherstellen, dass du es ordentlich machst und nicht irgendwie. Ja.
Ja. Sie haben zumindest rausgenommen sein, weil ich habe ja gesagt, dass irgendwie im Original war das halt so ein Player, der halt so mehrgleisig gefahren ist, was halt ihn irgendwie auch so ein bisschen als witziger darstellen wollte, was aber nicht so ganz klappt hat, egal. Auf jeden Fall, das haben sie auch rausgenommen, was ich ganz gut fand. Aber wie gesagt, das war halt so, das ist halt einfach, weil sie hat ja dann bei mehreren Männern übernachtet und ihre Geschichte ist so ein bisschen, dass sie halt dann auch gegen Beischlaf das gemacht hat. Das heißt, dass sie mit ihnen Sex gehabt hat. Und er war halt eine Person, mit der sie immer Sex gehabt hat. Und es ist halt auch so dumm, weil sie arbeitet, macht dann halt einen Nebenjob, damit sie halt ein bisschen Geld verdient und nicht ihm, der sie aufgenommen hat, so auf der Tasche liegt. Und dann ist zufällig in diesem Supermarkt, wo sie halt Part-Time-Job macht, ist halt dieser Typ da. Arbeitet da auch zufällig und erkennt sie halt so, ach, du bist doch die bei mir untergekommen ist. Und dann versucht er halt, sie halt im Haus dann nochmal irgendwie so dazu zwingen, so auch so ein bisschen so, hey, willst du denn, du willst doch eigentlich und blablabla, das ist ganz, ganz unangenehm. Und es halt, wird halt danach auch so ein bisschen, nachdem Yoshida, also der Typ, der Sayu aufgenommen hat, sich mit ihm streiten, was für eine Scheiße der da abzieht, so ungefähr. Aber danach gibt auch nochmal hier Gyaru ihm so, ey, halt dich von Sayu so ein bisschen fern, beziehungsweise was für eine Scheiße machst du denn eigentlich? Aber danach ist halt alles wieder okay, so ein bisschen. Und ich denke mir so, what the fuck? Das ist irgendwie der versuchte Vergewaltiger und du arbeitest jetzt mit ihm und interagierst ihm mit. Sie ist auch so, sie lacht es kurz auch noch so ein bisschen weg, was so unangenehm scheiße ist. Oh, ist einfach so kacke. Diese ganze Szene ist halt einfach scheiße. Gut. Danach kommt man aber nach der Ex-Freundin zu den Sachen, die jetzt auch so ein bisschen neu vielleicht sind teilweise. Und da dreht sich halt nur um Sayu und ihre Vergangenheit, wieso sie zum Beispiel auch abgehauen ist. Finde ich auch nicht so gut. Ich muss immer noch sagen, Lukas, ich habe ja, wo ich jetzt danach mir die ganze Zeit gedacht habe, während ich jetzt so ein bisschen das Ganze angeguckt habe, mir sogar wirklich ein bisschen auf die Schulter geklopft habe, weil ich habe mich immer mehr bestätigt gefühlt. Ich hatte es ja so ein bisschen mit einer öffentlich-rechtlichen Produktion verglichen. Und es hat sich irgendwie so immer weiter so bestätigt, so leicht, weißt du?
Ich weiß leider nicht genau, was du meinst.
Ich habe ja damals
gesagt, ich versuche gerade drüber nachzudenken, öffentlich-rechtliche,
ja, mit sowas, Vergewaltigung, was auf Moment, was dritten ist Programm, CDF, ARD, wo wenn du vielleicht mal runterkommst in die Küche, guckst dann mal so, schaust mal so links, was irgendwie deine Eltern, Großeltern so gerade am Fernseher gucken und so weiter. Das hat genau dieses Niveau gehabt, fand ich. Und ich kann auch verstehen, weil ich muss jetzt sagen, anscheinend Higehiro ist in Deutschland auch sehr gut angekommen, ist einer der beliebtesten Anime der Season gewesen, wenn man so ein bisschen Kommentare und auch Abstimmungen und so weiter guckt. Aber passt ja auch einfach dazu, wenn ich sage, dass es wie eine öffentlich-rechtliche Produktion ist. Leute denken öfters mal oder sehen sich als besser an, dass sie, ach, dieses komische Rundfunkbeitrag, die produzieren dann nur so Kacke Entertainment, was brauche ich hier irgendwie, Rosamund und Pilcher oder wie auch dieses Zeug heißt. Und das ist halt das gleiche Niveau. Das wäre halt so ein richtig, das wäre so ein richtig schlechtes J-Drama gewesen. Es gibt halt so ein paar Sachen, die ganz gut sind.
Die Leute, die sagen, Rosamunde Pilcher ist total Mist und dann bei Anime, oh, diese Landschaft sieht so gut aus.
Du kannst halt echt, das ist ein Skript, du kannst es halt echt einfach 1:1 umsetzen mit öffentlich-rechtlichen Schauspielern, mit wie das halt immer diesen Einstellungen, Regieeinstellungen ist, im Raum, wie es im Raum so gefilmt wird und
wie,
sowas.
Wie heißt das, Rote Rosen und so weiter, diese ganzen Soap-Operas oder was meinst du?
Ja, so Zeugs. Weil es halt, das ist halt so richtig J-Drama-mäßig, aber halt schlechtes Niveau. Und du kannst halt diese. Das ist halt, es gibt halt so ein, zwei Szenen, die vielleicht gut sind, aber ich wette, in öffentlich-rechtlichen Produktionen gibt es auch so ein, zwei Szenen, die halt gut gespielt werden. Und es ist halt genau das Gleiche, weil das ist halt einfach ein älterer, also ein 20-jähriger Mann, der halt einfach einen Teenager bei sich aufnimmt und es ist halt, ach Gott, das ist halt alles so schlecht. Okay, auf jeden Fall. Dann, wir haben jetzt schon mal die versuchte Vergewaltigung, Lukas. Jetzt kommen wir zu dem, weshalb Sayu abgehauen ist. Auch nochmal Triggerwarnung, hätte ich vielleicht am Anfang schon geben sollen. Ist natürlich jetzt ein Selbstmord. Gut. Und zwar.
Das geht übrigens auch wieder in dieselbe Richtung. Wenn du dich nicht ernsthaft mit dem Thema beschäftigen willst, dann bau keinen Selbstmord ein. Das ist für viele Leute so ein schwieriges Thema. Musst du ein bisschen mit Feingefühl rangehen.
Ja. Und zwar ist es halt so.
Haben sie es geschafft? Sind die mit Feingefühl rangegangen?
Ich weiß nicht. Und zwar bin ich dazu gespalten. Gut, ich erkläre es dir kurz. Sayo war halt in Hokkaido auf der Schule und ist halt so ein bisschen Außenseiter gewesen. Sie ist ja anscheinend ein hübsches Mädchen, so wie halt in Universe gesagt wird und wenn jetzt auch Kairi Design so sieht. Deswegen vielleicht auch bei Jungs ein bisschen beliebt, aber sie ist so ein bisschen. Wie nennt man das denn, wenn man halt mit niemandem so redet? Bisschen introvertiert vielleicht und redet eigentlich nicht so mit Leuten und wirkt natürlich dann meistens, ja, kennt man ja so im Bullying-mäßig, dass sie jetzt so sich als was Besseres hält, obwohl sie es eigentlich nicht tut, sondern einfach nicht so Bock hat, irgendwie zu reden oder so ein bisschen schüchtern ist und keine Ahnung was.
Ach so, sie ist schüchtern und
die anderen. Ja, ich weiß nicht, es wirkt halt so, dass sie sich halt nicht mit den anderen Leuten beschäftigt, so ein bisschen. Mhm. Das ist halt das hübsche Mädchen, was aber irgendwie keine wirklichen Freunde hat. Gut. Dann, ich glaube, es wird versucht, dass sie ein bisschen zu mobben von Mädchen, aber weil sie ja auch so ein bisschen halt invertiert halt so nichts zu macht und irgendwie auch hübsch aussieht, wirkt es dann vielleicht ein bisschen cool, wenn sie halt nicht auf die Mobbing-Versuche eingeht, so ein bisschen. Darum lassen die das oder so, auf jeden Fall ist egal. Sie hat halt eine Bewunderin. Das ist halt so ein Mädchen mit Brille und sie werden halt Freunde, weil sie findet halt voll cool, weil sie halt anscheinend so voll cool wirkt, weil sie halt nichts macht mit den Leuten so ungefähr und befreunden sich dann so und natürlich geht dann das Mobbing auf sie über. Sie wird halt so ein bisschen gemobbt und sie ist dann auch die, die sich dann umbringt, mit auch so der Begründung, weil es dann so die Szene, das natürlich kennt man auf dem Hausdach, sie findet sie halt und sie ist halt vorne, will halt gerade springen und sagt halt, dass sie runterzieht, dass Sayu halt strahlen soll und sie daran schuld ist und keine Ahnung was. Und deswegen ist halt so ihr Grund, es umzubringen. Okay. Das Problem ist bei Selbstmord. Es sind halt oft, man kann es glaube ich so beschreiben, dass natürlich Selbstmord daraus entsteht, dass die Person ja sich unbedingt rational ist. Ist vielleicht auch ein bisschen zu schwierig, das jetzt so zu sagen. Aber du kannst schon verstehen, dass man vielleicht nicht gerade, wenn man Selbstmord begeht, im besten mentalen Zustand ist. Das heißt, es ist auch ein bisschen schwierig, dann einfach zu sagen, es ergibt keinen Sinn, dass sie sich jetzt umbringt.
So war das nicht gemeint.
Ja, das ist halt, ich will ja auch nicht sagen, was du meinst. Ich meine nur, dass es ein bisschen schwierig ist, jetzt darüber zu sagen. Das passiert halt alles, diese Hintergrundgeschichte wird in dieser einen Episode erzählt. Und dann das Ganze, man kriegt halt mit, wie sie sich befreunden, dann gibt's einmal diesen Mobbingversuch oder man sieht einmal, wie sie gemobbt wird, das irgendwie auch, natürlich irgendwie auf der Toilette, Wasser, irgendwie so Zeugs, dass sie halt nass ist, keine Ahnung. Und vielleicht nochmal was, das wirkt so ein bisschen, als ob dann halt ihre Freundin auch so ein bisschen irgendwas los ist mit, sie ist ein bisschen traurig oder so, oder halt wirkt nicht mehr so, es wirkt irgendwas ein bisschen falsch und dann ist halt der Selbstmordversuch. Okay. Man denkt sich immer so, okay, hätte sie vielleicht die Schule wechseln können, hätte man vielleicht noch irgendwas bekommen mit zu Hause, was ist. Darum sage ich, es ist immer so ein bisschen schwierig, sich selbst mal zu rationalisieren, das dann irgendwie als Kritikpunkt zu bringen. Aber für mich hat es nicht so gut geklappt. Das hat halt einfach für mich so ein bisschen so, okay. Weshalb dann Sayu halt weggelaufen ist, ist halt, wir erfahren auch, dass halt Sayu anscheinend Tochter von einem recht berühmten Unternehmer ist. Es ist so ein bisschen, also der Papa ist weg, hat die Mutter verlassen, als sie Sayo hatte. Und die haben halt irgendwie so ein ganz großes Unternehmen. Und der große Bruder ist anscheinend in diesem Unternehmen auch drin, also die sind auch reich. Und dann kam halt irgendwie so, hier, Presse, was ist denn los? Irgendwie Freundin ihrer Tochter hat sich umgebracht, bla bla bla. Und haben halt ignoriert. Und die Mutter ist eh schon, mag Sayo nicht, weil sie irgendwie vielleicht auch so denkt, hätte nicht irgendwie auf gebären sollen, weil irgendwie ein Mann hat sie verlassen und so weiter. Und die streiten sich dann halt, wieso muss sie sich dann die Freundin umbringen? Hast du sie vielleicht sogar umgebracht? Ich hasse dich so ungefähr. Und haben sich gestritten und ist sie halt abgehauen. Okay. Aber das Problem ist für mich auch noch so ein bisschen, der Bruder, der große Bruder, ist nämlich mega hilfreich und cool. Er hat nämlich dann so gesehen, dass sie rausgerannt ist, geweint hat, hat kurz gesagt, hey Sayo, komm mal her, was ist denn los? Okay, du brauchst gerade Freiraum, hier, ich gebe dir ein bisschen Geld, Handy, ruf mich an, wenn was ist. Und wenn wieder alles okay ist, hole ich dich ab und ich unterstütze dich. Und sie ist halt trotzdem abgehauen. Kann natürlich dann trotzdem sein, dass man dann trotzdem sagt, also es ist natürlich alles jetzt sehr emotional, weil Teenager, nicht rational, aber irgendwie das Ganze hat nicht so ganz für mich so dann gepasst. Gerade, dass sie dann sich sogar dazu beruft, dass sie halt, obwohl sie ja jemanden hat, wo sie auch Geld bekommt, wo sie jetzt abhauen kann, so, dass sie sich dann darüber überwindet, mit Leuten Sex zu haben, um bei ihnen zu wohnen, so ungefähr. Kommt halt wieder das ganze Ding, dass sie sich gebraucht fühlt und sowas. Hat halt alles nicht so ganz ineinander für mich gegriffen. War halt echt so ein bisschen so echt sloppy writing einfach. Und darum sage ich ja echt, auf so einem Niveau, so einem schlechten J-Drama. Das sind auf jeden Fall K-Dramas nochmal besser. Ja. Gab's auch so, ja, die eine Szene weiß ich nicht, ob ich die erwähnen soll. Und weil du denkst du so, wie, okay, Julian, dass dir die Szene im Kopf geblieben ist, okay. Naja, das war halt so ein bisschen das Ding. Es gab halt am Schluss nochmal eine Szene, wo dann halt Yoshida San mitgekommen ist nach Hokkaido, wo dann alle vier am Tisch saßen. Der große Bruder, Yoshida San, Sayo und die Mutter. Und wie es ganz abgelaufen ist, ist halt auch so ein bisschen, wirkt halt so ein bisschen, wieso bringst du jemanden außerhalb der Familie rein? Da denke ich mir auch so, ja, okay, ist es jetzt wieder so ein bisschen japanisch eher? Weil eigentlich, wenn es halt so eine Figur ist, die jetzt die letzten zwei Monate eine Vaterfigur für deine Tochter war, die ja dir eh egal ist, wieso kann die Person nicht da sein? Das ist eigentlich vollkommen egal. Alles nicht so gut gewesen, fand ich. Und ja, darum eigentlich eine Enttäuschung, würde ich nicht empfehlen Leuten. Aber es ist anscheinend beliebt. Es ist echt anscheinend beliebt.
Ja, und du, darum, gerade viele Jugendliche schauen ja Anime und gerade so Thematiken sind dann doch eher sehr interessant für Jugendliche.
Ja, aber echt, auch das ganze Writing ist echt nicht so gut. Zumindest.
Ja, das ist ja.
Am Schluss ist noch offen, ob er jetzt mit Sayo zusammenkommt, weil das ist ja noch das Ding mit der Vaterfigur, ob er mit der Minderjährigen, die ja 2 Jahre älter ist, fertig ist, wie das da dann in Zukunft ist. Aber es wirkt schon so, dass dann anscheinend, wenn es dann nochmal ein Jahr vergeht, wenn sie sich wieder getroffen haben, dass es wahrscheinlich trotzdem so passieren wird. Ist natürlich auch wieder so ein Ding, so, okay, ich hätte lieber gehabt, dass er einfach nur die Vaterfigur ist. Aber man muss es anscheinend so machen. Und natürlich, dass es halt auch einfach ein verkackter Harem ist. Auch wenn die meisten Leute jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber es sind einfach verschissene Harem, Leute. Ist halt einfach echt so. Und nur, weil sie noch eine Figur gestrichen haben, weil es sonst 4 wären, nicht nur 3, ist trotzdem noch ein Harem.
Ein etwas kleinerer Harem, aber ja, es ist immer noch ein Harem.
Boah, eigentlich hätte ich jetzt echt
Bock. Es geht nicht um die Größe des Harems.
Ich hätte jetzt echt Bock, einfach wirklich für, keine Ahnung, zum Öffentlich-Rechtlichen zu gehen und sagen so, hey, können wir davon eine Adaption machen? Und es ist halt echt so. Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf, wie sehr das einfach so ist. Es geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf.
Tja, kann man nichts machen.
Gut. Zombieland Saga Revenge, Lukas.
Gut, dann sage ich nichts mehr zu dem Thema. Zombieland Saga Revenge fand ich sehr gut. Hat mir sehr gefallen.
Ja.
Ich mochte ja auch Zombieland Saga, glaube ich, noch mal ein gutes Stück besser als du.
Wenn ja, ich mich richtig erinnere. Kann sein,
glaube ich. Ja, und wir hatten ja bei Megalobox auch schon so eine Revenge-Thematik. Und bei Zombieland Saga funktioniert es halt auch wunderbar. Weil du hast halt, du wirst ja erstmal in die Serie geschmissen und hast keine Ahnung, was passiert ist. Dann kriegst du ja Stück für Stück mit, okay, die hatten einen großen Auftritt, der hat nicht funktioniert, es waren nicht genug Leute da. Es war vielleicht auch ein bisschen zu früh, dieser Auftritt im Lauf der Karriere. Ja, und dann sehen wir ja, wie Stück für Stück teilweise so Monster of the Week-mäßig, beziehungsweise Girl of the Week-mäßig, immer fokussiert auf eins der Mädels, wie sie an einer Problematik wächst, dabei neue Freunde, neue Bekannte trifft und auf ihre Seite holt, die ja dann am Ende auch nochmal alle irgendwie auftauchen. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr gefreut. Es war einfach eine gut konstruierte Geschichte, wie man so von nichts durch ja Arbeit beziehungsweise durch nicht aufgeben, durch einfach weitermachen, auf einmal doch seine Ziele erreichen kann.
Ja, muss auch sagen, ich glaube, ich würde auch sagen, es war besser als die letzte Season für mich. Fand ich, glaube ich, besser. Reicht auf jeden Fall von gut bis echt großartigen Momenten. Da waren so ein paar Momente dabei, können wir gleich nochmal aufzählen, weil einfach echt, ach, die waren so super. Und gab halt so die ein oder andere Episode, zum Beispiel fand ich jetzt mit dem neuen Mitglied eigentlich ja, fand ich nicht gut. Nicht, das war so die schwächste Episode. Dann auch so ein paar Aufbau-Episoden, gerade am Anfang mit Kotaro oder halt, ich fand zum Beispiel aber auch die Saki-Episode, fand ich zum Beispiel Charakter cool, aber die Episode an sich eher so, meh. Und auch so manche anderen
dafür
so.
Dafür hast du den Yugiri-Zweiteiler.
Nett, gut. Ja, dafür hatten wir halt so großartige Sachen wie einfach Yugiri, den Zweiteiler, auch, dass sie noch badassiger und cooler machen konnten. Holy shit, sie ist einfach so ein geiler Charakter. Dann für mich musikmäßig fand ich halt Junko einfach einmal ihr Gitarren-Solo auf dem Dach und halt dann ihr Song. Also ihr Song fand ich sogar, glaube ich sogar der beste Song von Zombieland Saga. Auf Platz 2 wäre wahrscheinlich jetzt Saga Jihen, was jetzt auch, den gab es ja schon vorher auf der CD, aber jetzt auch kurz am Ende von dem Zweiteiler von Yugiri benutzt wurde. Das ist, glaube ich, so auf Platz 2 bei mir. Ja, und das war halt einfach mega. Und halt so Sachen, so ein paar Gags, wie zum Beispiel, dass irgendwie dann als Lilly den Ohayo Gusaimas Teil übernimmt morgens und dann Kotaro so ganz so, oh, okay. Und sich dann so ganz traurig hinsetzt.
Super, ja.
Und dann später, als er dann hier auf der Bühne mit seinem komischen, was war das für ein Vieh? Irgendeine Flunder so?
Ja, mit dem Impression von.
Das ist so gut, ich kann nicht mehr.
Dem Schlammspringer oder
so
sowas,
lustig.
Ne?
Oh, sehr gut. Die Szene ist aber so mega gut. Aber halt so genauso wie dann beim Jungle-Konzert, als dann irgendwie Ei auf sie zuläuft und so weiter. Ist halt auch einfach super, genau. Das Ganze, und dann fand ich auch ganz nett, wie dann am Schluss die Naturkatastrophe alles abspielt.
Ja.
Hat auf jeden Fall
überhaupt gut gefallen. Überhaupt keine Parallele für Corona.
ja, 2020.
Hier, ich muss auch sagen, ich fand's ganz gut, wie der Plot um den Journalisten aufgelöst wurde, weil das war ja auch in der ersten Staffel schon ein Plotpunkt. Und der wurde ganz gut aufgelöst. Das war ein ganz in Ordnung Payoff. Man hätte, glaube ich, mehr machen können. Man hätte ihn auch zum Antagonisten machen können. Aber ich finde, den Weg, den die hier gegangen sind, ist durchaus besser und angenehmer. Dass er eben dann doch tatsächlich erstmal Kotaro konfrontiert und dann aber für sich selbst einsieht, hey, vielleicht haben Zombies doch ihren eigenen Willen.
Und sich
Außerdem, was ich noch von der reinen, vom reinen Storytelling echt handwerklich gut gemacht fand, war die Tai-Folge, wo sie unterwegs ist. Einfach weil man da mit den Charakter in den Vordergrund stellt, der am wenigsten Redeanteil hat, der praktisch darauf angewiesen ist, mit anderen Personen zu interagieren, um irgendeine Geschichte zu erzählen, dass man ihre Episode genutzt hat, um eben alte Charaktere, die wir vorher schon gesehen haben, nochmal neu einzuführen, damit wir in der zweiten Staffel auch wissen, ah, okay, das waren die aus der ersten Staffel, die das und das gemacht haben, damit es dann am Ende noch funktioniert, dass auch diese Personen auf dem Konzert nochmal irgendwie ein besonderes Highlight bekommen. Außerdem fand ich das eine relativ lustige Möglichkeit, diesen Schuldenplot aufzulösen.
Ja, aber genau, das wollte ich nämlich auch sagen, dass halt sie es schaffen mit den Nebencharakteren. Das haben sie auch schon in der ersten Staffel geschafft, dass man so ein paar Sachen miteinander aufbaut mit den Nebencharakteren, dass zum Beispiel dann hier das eine Pharmaziezentrum, wo die eine Dame damals erschreckt wurde im Bad, als sie die Zombies gesehen haben, dass die irgendwie so das eine Ding sponsort und dann das zusammenhängt und dann kommt zum Beispiel jetzt, du hast ja gesagt, zum Beispiel hier der Hahn aus der ersten Staffel kommt dann im Tanzturnier zurück und so weiter, dass sie halt das immer mega gut verbinden können und diese Charaktere auch einem im Kopf geblieben sind, dass man sogar ungefähr weiß, woher die ja noch kam. Mit halt zum Beispiel auch Sakis hier Truppe, also beziehungsweise den Kindern von ihrer Freundin und sowas. Und das ist alles, dass die Nebencharaktere auch sehr gute Charaktere an sich sind, weil öfters mal sind die einfach nur so nichtig und einfach da.
Ich habe
Ein
gerade
Arschtyp.
hab gerade die Mal-Seite von dem Anime auf und da wird ein Charakter als Policeman A geführt. Das ist so ein Disservice zu diesem Charakter. Zugegebenermaßen hat er jetzt in der zweiten Staffel nicht so viel Screentime bekommen. Aber
Ja,
ja.
aber schon so zwei, dreimal da Gags.
aber allein, wenn ich jetzt hier sitze und sage, ja, Policeman A. Und die Leute, die den Anime geschaut haben, wissen direkt, von wem ich rede. Also garantiert. Das sagt ja dann auch schon einiges aus, wie gut eben diese Nebencharaktere eingeführt und verwendet werden.
Das Einzige, was ich jetzt halt noch gehofft hätte, habe ich ja auch am Anfang gesagt, dass das CGI, Tanz-CGI, ein bisschen besser gewesen wäre. Ich hatte dir
Ja, leider
damals, als
nein.
wir im Privaten drüber geredet haben, darum ist auch Junko das Konzert eine meiner Lieblingsszenen. Es gibt so eine Szene im Junko-Song, also in Episode, was waren das, 4 oder 5, wo man von der Bühne, Flugperspektive von hinten nach vorne. Das kann ich jetzt schwer beschreiben, aber so nach vorne fliegt, nach unten, dass man dann Dschungel von vorne sieht und zu ihr rein zoomt. Und da ist das Modell und auch die Gesichtsanimation viel, viel besser als bei fast allem anderen in der ganzen Serie. Und auf dem
Ja.
Niveau hätte ich gerne alles so ein bisschen gehabt. Nicht um den krass stören gewesen, aber halt, wir haben ja, ich habe es ja schon so oft erzählt, dass einfach Love Live einfach viel, viel weiter ist. Und da hätte halt Zombieland Saga vielleicht
Ja, gut,
nochmal
aber
einen Ticken ein bisschen können.
das ist halt die Choreografie der einzige Appeal bei Love Live, oder? Oder ist das im Hintergrund noch viel mehr? Ich habe keine Ahnung von
Das
Idol
ist
Anime. Wahrscheinlich habe ich
die
gerade was Saudummes gesagt.
also Choreografie mit halt der Kamerafahrt. Die haben ja auch, Kamerafahrt haben sie ja ein bisschen was versucht, aber zum Beispiel, sie haben zum Beispiel einmal diesen Fischaugeneffekt, haben sie so in zwei verschiedenen Sachen benutzt, weil sie gemerkt haben, das ist vielleicht ein bisschen interessanter, dann können wir jetzt zweimal nutzen und sowas. Aber nee, auf jeden Fall Choreografie, Kamerafahrt, Compositing, die Charaktermodelle an sich, speziell wie halt auch die Gesichter funktionieren können, sind halt bei Love Live viel, viel besser. Ja, aber
Ja,
tja.
gut.
Vielleicht in Zukunft, wer
Naja,
weiß.
aber
Ist halt MAPPA, das heißt,
vielleicht.
die haben ja genug anderes, wo sie dann
Ich wollte gerade
sich
sagen, es
schuften
ist
müssen.
Mappa. Vielleicht kriegen die ja von den 3D-Teams demnächst irgendwas abgestellt. Weil genug Expertise haben sie bei Mappa, ja. Gerade was 3D angeht. Ich meine, schauen wir uns Dorohedoro an oder auch, was sie bei Attack on Titan gemacht haben, was auch nochmal ein bisschen besser ist, als viele Leute dem Ganzen zugestehen.
Gut, dann das war Zombieland Saga Revenge. Wir haben ja am Schluss einen
Dann
kleinen
darfst du noch mal
Cliffhanger
ein Isekai
bekommen. Ob da noch
vorstellen,
eine
ne?
dritte Staffel kommt,
Oder?
wahrscheinlich, aber mal gucken.
Okay. Ich wollte schon überleiten,
Ja,
aber.
I've been killing slimes
Naja.
for 300 years and maxed out my level, habe ich ja noch geguckt. Ist halt das typische Slice of Life. Normalerweise halt Cute Girls doing cute things. Ist hier auch so ein bisschen mit noch einem Ticken Isekai-Hintergrund, wo er einfach die Göttin am Anfang sagt, hey, ich mag süße Mädels, du wirst jetzt unsterblich mit und 17 Jahre alt. Und okay. Und gut. Produktionsmäßig Durchschnitt bis unterdurchschnittlich. Einzige Lustige ist halt, dass oft mal Soundeffekte werden von den VAs gemacht. Das ist ganz süß im Hintergrund immer so ein bisschen. Am Anfang noch ein bisschen schwergängig, aber wenn dann immer mehr von ihren anderen Girls dazukommen, zu ihrer Familie, wie sie es dann benennt. Dann spätestens, wenn dann Belzebub da ist, finde ich eigentlich ganz gut, wie das alles immer funktioniert. Die Charakterinteraktion zwischen denen ist halt ganz süß. Und ist halt so ein bisschen dann natürlich Comedy und so. Würde ich auf jeden Fall wahrscheinlich sogar zum Beispiel eher empfehlen als hier Magic Power, Saints Magic Power ist omnipotent. Finde ich das dann nochmal ein bisschen angenehmer. Das ist halt echt einfach nur so richtig zum Chillen, weil diese süßen
Leute halt einfach nur sowas machen. Für mich jetzt nachzuholen, oder?
Nö, das kannst du mal machen, wenn du irgendwie down bist und gerade irgendwas brauchst, um einfach jetzt irgendwas so zu schauen.
Ja, davon habe ich noch ein paar auf meiner
On-Hold-List. Aber so würde ich das nicht machen. Hat am Anfang ja gesagt, dass ich so ein bisschen so überlegen bin, ob ich es weiter gucken soll, aber wie gesagt, wenn dann halt die 4, 5 Charaktere da sind, dann wird es ein bisschen besser, weil dann auch mal verschiedene Reaktionen von verschiedenen Charakteren hat und das funktioniert dann ein bisschen besser. Und das hat mir dann auch ganz gut gefallen zumindest. Ja. Dann Supercup haben wir zusammen geguckt. Das war auf jeden Fall jetzt das Äquivalent von Slice of Life, von Cute Girls Doing Supercup Things.
So ein richtig schöner Healing-Anime halt, ne? Mhm. Ja, möchtest du dazu was sagen oder soll ich anfangen?
Also, ich muss sagen, ich fand, glaube ich, so, was ich am Anfang gesagt habe, hat es so jetzt auch zugetroffen. Wir haben jetzt auch nichts erfahren, weil wir haben ja nur kurz gesagt bekommen, dass sie keine Familie hat und alleine lebt und alles mögliche. Da haben wir eigentlich gar nichts mehr mit erfahren, weil ich ja, auch okay stimmt. finde, das ist halt jetzt so einfach die Einleitung dazu. Und
ja, man muss halt auch sagen, das ist nicht wirklich von Belang, ob die jetzt irgendwie
genau gestorben richtig.
Sind oder auf Geschäftsreise sind oder sie einfach allein gelassen haben. Das ist halt, ich meine, alle drei Varianten hat man schon so oft gehört, das ist halt eigentlich vollkommen egal.
Ja, das mit der Sättigung, der Effekt, der jetzt, glaube ich, fast jede Episode ist, ich habe den zwischendrin mal so in zwischen 4 und 7 irgendwie wahrscheinlich vergessen, aber ist wahrscheinlich auch aufgetaucht. Mhm. Finde ich immer ganz schön, wie das schön eingesetzt wurde, wenn irgendwas Gutes passiert, irgendwas passiert, was ihr Freude macht und so weiter.
Ja.
Von Charakteren ist eigentlich auch ganz schön, wie sie dann zusammen funktionieren. Ich finde dann irgendwie Shi ein bisschen, gefällt mir, glaube ich, ein bisschen besser am Schluss so ein bisschen. Also wie sie dann jetzt als Interaktion funktioniert, als Reiko zum Beispiel.
Reiko ist halt allein für ihre Solo-Folge schon richtig gut.
Ja.
Und die hat mir richtig Spaß gemacht.
Ist halt mal ganz zwischendrin ganz lustig, wenn Koguma auf einmal so anfängt, hier mega Otaku zu sein und darüber redet, so kannst nicht mit, wenn du Angst hast, kannst du nicht auf ihr fahren, weil sie sich sonst runterfallen lässt und irgendwas, als ob sie jetzt schon seit 25 Jahren irgendwie so, als ob die so ein Opa ist, der jetzt dann sein ganzes Leben hinter sich hat auf dem Bike, so ungefähr. Das ist ganz und amüsant, aber auch ein
bisschen die Supercup selbst gebaut hat.
Ja, so ungefähr, ein bisschen weird am Schluss. Das manchmal ist halt schon, geht's leider weniger ins Healing als sogar für mich so ein Ticken ins Langweilige, weil ich dann gerade so Interaktion zwischen Reiko und ihr manchmal nicht so gut finde und auch manche Sachen nicht so gut sind. Und natürlich müssen wir, glaube ich, alle sagen, dass gerade das Realistische, was die ganze Zeit ganz gut funktioniert hatte, Episode 11 war halt schon ein kleiner Reinfall. Das war schon so ein bisschen so, ist so ernst, hä, was, nein, nein, so, hä, das macht ihr jetzt so, nein, das ist alles falsch, was sie gerade macht, das ist schlecht, das ist böse.
Geht mir ehrlich gesagt ganz genau so.
What the fuck, da reden wir gleich dann nochmal kurz drüber.
Ja, aber auch das, was du gesagt hast, dass es teilweise sich ganz schön zieht und ganz schön langweilig wird, ja, absolut. Es gibt so ein paar, ja, nicht ganze Folgen, aber es gibt so ein paar Abschnitte, die sind halt wirklich nicht interessant, die sind halt wirklich langweilig.
Ja.
Aber auch, was du gesagt hast, die Charaktere sind cool, die drei Hauptmädels und auch so ein bisschen der Extended Cast, der im Prinzip nur noch aus den Eltern von Shi besteht und sonst.
Ja, kurze Frage. Ist die Mutter von Shi, ist jetzt Japanerin, hat sich die Sachen nur gefärbt und solche Pupillen angezogen und so weiter oder ist die aus, also Ausländerin, irgendwie verwandt Ausländer oder sowas?
Ich dachte,
oder ist die ein Westerboo? Ist die ein Westerboo? Weil die sind ja alle so ein bisschen Westerboos. Aber ich meine, es ist so Westerboo, dass sie halt ihre Haare blond färbt und blaue Dings anzieht.
Ich hatte es so verstanden, dass sie aus Deutschland kommt und er aus Amerika und dass sie halt so gegenseitig diese Kultur abfeiern.
Weil die hat, glaube ich, doch auch einen japanischen Namen gehabt. Das war ich nämlich dann verwirrt.
Ja,
das ist das Problem daran.
Aber ganz ehrlich, ey, schwarz wurde in Animes, wurde so Zeit.
Da habe ich auch überlegt, ob ich schreiben soll. Da habe ich auch gedacht, ach, ich bin schon so weit zurück. Du hast mir auch nicht geschrieben. Und besprechen wir im Podcast.
Ja, stimmt. aber ohne Spaß, Schwarzbrot mit Butter. Ey, ist so geil.
Okay.
Das ist deutsche Küche. Nicht die ganze andere. Das ist deutsche Küche. Das ist die gute Butterstulle. Ja. Aber ja.
Ich fand es ganz
dann auch ganz süß, dass sie dieses italienische.
Ja, das wollte ich genau, hat. Das wollte ich gerade genau dir sagen.
Das wolltest du gerade sagen, ja. Ne?
Ist so süß einfach, dass sie dann
das zum Beispiel so gut.
Diesen Tisch dann so macht in der Farbe. Oh, das hat einfach so. Oh. Wollte ich es einfach knuddeln und schnell irgendwie einfach Headpads geben. Ja.
Ja, insgesamt, diese Familie ist einfach super und die bringt dem Anime dann doch nochmal so ein bisschen was Interessantes. Ich glaube, es ist auch wirklich so ein bisschen der Punkt gekommen, wo sich die Leute, die es geschrieben haben, selbst gedacht haben, okay, gerade wird es echt ein bisschen langweilig, wir führen jetzt noch ein Mädel ein und wir geben der eine interessante Familie und dann passt es schon irgendwie.
Dann, kurzer Kritikpunkt von mir, die Cups werden immer hässlicher. Ich muss sagen, ich bin halt echt, es ist zwar funktional, aber ich muss schon sagen, zum Beispiel gerade irgendwie
die Handwärmer und die Windschutzscheibe oder wie?
Nee, ja, das Windschutzscheibe geht noch, Handwärmer kann ich noch einsehen, weil die so klein sind, aber gerade hinten die Box ist halt einfach mega hässlich, muss ich leider sagen, aber ist halt funktional, kann man halt nichts machen. Dann halt Reikos Ding mit.
Anders kannst du es halt auch nicht machen.
Wie sie halt da ein paar Sachen macht, wird halt ein bisschen hässlich. Ja, außerdem finde ich ihren Helm nicht schön. Darum, ist halt so. Aber kann man nichts machen. Ist halt so. Hast du mal geguckt, wie viel eine Cup kostet?
Nee, du?
Ja, klar, habe ich natürlich geguckt, weil ich kenne mich auch nicht so gut aus und so weiter. Was schätzt du denn, wie viel? Ich habe jetzt nach Gebrauchten geguckt, also bei eBay Kleinanzeigen habe ich mal geguckt.
Ja, eine gebrauchte Cup wirst du wahrscheinlich für 700 € oder sowas
bekommen. Also wie viele Jahre glaubst du? Also sagen wir jetzt mal 5 Jahre.
5 Jahre alt?
Ja.
Ja, dann wahrscheinlich eher so ein Taui wärst du da schon los, oder?
Okay. Also ich habe jetzt nur welche für 3.000 gefunden.
Okay.
So ja, 6, 7 Stück für 3.000.
Ich weiß nur aus der Zeit, in der Roller für uns relevant waren, also 16, 17, da hatten ein paar Freunde von mir eben Roller sich geholt, gebraucht und die waren relativ günstig, wo ich dann gedacht habe, oh, du kriegst für 100.000 € einfach so ein Transportmittel, cool. Ich habe tatsächlich mit einem anderen Kumpel letzt drüber geredet, dass Roller eigentlich so generell ganz schön scheiße sind. Weil mit einem E-Bike bist du halt genauso schnell und bist halt ein bisschen flexibler.
Ja.
Kennzeichen brauchst du eh für beides. Beziehungsweise Kennzeichen brauchst du für den Roller, aber fürs E-Bike bis 25 km/h halt gar nicht. Und wir sind aber auch zu dem Schluss gekommen, dass die Supercup dann doch nochmal ein bisschen was anderes ist.
Ja, wahrscheinlich ist sie jetzt auch so, wie gesagt, ich habe erst so gefunden, die auch ein bisschen neuer sind, von der Gebrauchung her, vom Gebrauchten her. Und das dann halt auch einfach, wahrscheinlich ist das Ding jetzt schon so ein bisschen älter, schon ein bisschen Vintage-mäßig, dass die Preise schon hochgehen.
Mhm.
Gut, aber reden wir mal kurz über die Folge, die uns wahrscheinlich alle ein bisschen zurückgedacht haben. Was macht ihr da?
Ach, du willst jetzt Spoiler-Teil machen, oder wie?
Ja, ich will jetzt kurz über Episode 11 reden.
Okay.
Oder wir können jetzt auch so, wir können auch gerne PSA an sich machen an Leute.
Ja, nee, dann sag an.
Okay, auf jeden Fall. Okay. Wenn ihr in einen Bach fallt, vielleicht Schmerzen habt, sodass ihr nicht aufstehen könnt und vom Erfrieren sitzt. Am besten ruft ihr zuerst einmal die 112, 110, je nachdem, an und ruft nicht erst eure Leute an. Falls aber euer Gedankengang ist, die wüssten jetzt nicht, wenn ich irgendwo im Wald bin, wo ich genau bin, aber meine Freundin weiß es. dann kannst du gerne die Freundin anrufen, nachdem du 110 oder 112 angerufen hast. Dann wäre aber auch zum Beispiel ganz gut, wenn dann die Freundin auch nochmal zumindest sich versichert, dass du schon 110 oder 112 angerufen hast, beziehungsweise auch das selbst vielleicht nochmal tut, anstatt selbst alleine dahin zu gehen. Ach, das ist einfach alles zu dumm. Dann geht sie dahin, dann trinkt sie auch noch raus, dann muss sie nochmal selbst hochgehen, weil die ist ja runtergefallen. Vielleicht hat die sich irgendwie noch aufgeschlagen oder irgendwas und dann
das fahren halt
die
ja nach Hause
und auch, gehen noch nicht mal ins Krankenhaus am Schluss.
Ja.
Nein, das ist alles falsch und dumm. Hoffentlich macht es niemand deswegen. Das ist so dämlich blöd.
Das hat schon so ein bisschen.
Die ist am fucking Erfrieren gewesen.
Aber ja, genau das ist es halt. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber es ist halt. Da sollte man vielleicht auch ein PSA dazu machen.
Ja, was heißt, so warum? Kurzen
Bildschirmtext.
Die hätte
bitte
einfach
nicht nachmachen. Bitte ruft den Krankenwagen an, wenn ihr im Bach
die hätte doch einfach sagen können, dass sie nochmal hier Krankenwagen anruft. Ich weiß, wo das ist. Ich fahre jetzt hin. Und dann hätte man das so lösen können, dass es zusammen macht und nicht alleine. Das ist so dumm.
Ja, wie gesagt, das ist leider halt so ein bisschen der Romantisierung zum Opfer gefallen.
Ja, aber da war
zum
ich echt
von,
ein bisschen schockiert, muss ich ganz
ehrlich
sagen.
Zum einen von dieser Situation, zum anderen von diesen Rollern. Deswegen, ich verstehe da absolut, was du meinst.
Also war ich echt schockiert. Das habe ich echt so, okay. Also wenn ich da eine Folge geben würde, würde ich sogar einfach eine 1 von 10 geben, diese Folge. Dass die einfach, weil die einfach gemeingefährlich
gefährlich
ist.
Für Zuschauer.
Die ist fucking gemeingefährlich.
Das Leute aber vorbei besser gemacht, werden. Besser gemacht hat einen ähnlichen Storybeat einfach My Roommate is a Cat von vor 2 Jahren. Sehr große Empfehlung dafür. Die Katze, um die es da geht, geht auch in der 11. Folge, verschwindet auch in der 11. Folge. Und wird dann gesucht und wird auch in einem Bach gefunden. Da finde ich es okay, weil, beziehungsweise da finde ich es deutlich besser gelöst, weil erstens ist es kein Mensch, zweitens die Katze kann halt keinen Krankenwagen anrufen und die Leute wissen nicht, wo die Katze ist und können deswegen auch nicht sagen, ist die gerade am Erfrieren oder sonst irgendwie. Und da funktioniert halt dieser Storybeat, weil er ficht seine Katze raus, trocknet sie ab, packt sie warm ein und bringt sie nach Hause. Das ist, so funktioniert das halt. Aber mit einem Menschen funktioniert das super schwer, weil es ist halt einfach saublöd, direkt einfach nur die Freundin anzurufen, statt den Krankenwagen oder so. Deswegen, ich bin da voll bei dir. Und da hätte man wahrscheinlich eine PSA machen können, Leute. Ja. Mach das nicht nach.
Dann umso trauriger danach, dass Ski, weil sie hatte, dann konnten ja nicht mehr Italien ausbreiten, aber das hat auch wehgetan, weil sie dann, man hat richtig gemerkt, wie schlimm es für sie war. Zumindest am Schluss hat sie dann ihre eigene Cup bekommen, wo ich auch ganz gut fand, weil zwischendrin, als hier Kuguma so ein bisschen hier ihren Otaku hat raushängen lassen, hat es schon ein bisschen gatekeeping gewirkt und war so ein bisschen so,
ja,
ein bisschen
das
unangenehm.
Ich auch
bisschen
das
unangenehm,
ich auch
Kuguma.
Oh.
Ich weiß ja nicht. Und das fand ich dann ganz schön. Und das nämlich ist, glaube ich, mein mit zumindest dem, wo sie gedacht hat, dass alle sie beglückwünschen der Szene, das war eine Lieblingsszene, kam das dann mit, dass Ski die Person war, die vor ihr hingefahren ist. Und dieser ganze Monolog mit dem, wie das da aufgebaut wurde, wo ich so, holy fuck, das ist ja mal ein richtig geiler Twist. Das gefällt mir mal richtig gut.
Richtig,
ich kam nicht drauf klar, dass sie noch mal sowas reinbringen.
Ja, nee,
wie motiviert das war. Ich so, what
das
the fuck?
Auch gut.
Das war voll das unerwartet. Das hat zumindest noch mal Episode 11 das Ganze noch mal ein bisschen rausgerissen. Ja. Und zumindest auch mit dem im Schneefahren, Supercup und Springen fand ich auch noch mal so ein bisschen.
Oh ja.
War das gutes, Leute? Ich weiß ja nicht.
Ich fand, das als Szene hat es gut funktioniert, aber wahrscheinlich.
Also die Hunter Cup kannst du vielleicht vertragen, die andere ist vielleicht ein bisschen schlechter und auch gerade mit Unfall und so. Ich weiß ja nicht. Aber okay.
Das auf jeden Fall.
Aber die Skiszene war echt gut mit dem Fahrrad. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber Lukas.
Ja.
Mini Dragon. Was ist das?
Ja, Mini Dragon ist eine ein Kurzanime, also wirklich sehr
ach,
kurz.
Ach, ich hab's wieder verwechselt. Ach, ich hasse es so sehr. Ich hab's wieder mit diesem komischen anderen Drachen-Anime verwechselt, diese Season gelaufen
ja,
ist. Darum habe ich mich so.
Suche, ne?
Ja,
deswegen hast du dich vorhin doch so.
Das habe ich verwirrt Anfang gefühlt. Der Season habe ich das doch auch schon gehabt, als es verwechselt
richtig,
hat.
Richtig, richtig. Nein, oh, Mini Dragon ist die Kurzserie natürlich von Kobayashi's Dragon Maid, die jetzt so ein bisschen die Wartezeit auf die zweite Staffel noch mal verschönern soll, was irgendwie ein bisschen unnötig ist, weil die fängt kommende Woche an und ich habe da richtig Bock drauf und auch diese Kurzanimes finde ich richtig, richtig schön. Einfach weil du hast halt du siehst halt einfach nochmal alle Charaktere. Es ist auf jeden Fall schon mal fantastisch. Du siehst teilweise Pairings, die du so noch nie gesehen hast, was auch super ist. Und vor allem die 3D-Szenen, die drei verschiedenen, die es für den Intro gibt, sind auch alle richtig, richtig gut. Für Leute, die Dragon Maid gesehen haben, die sollten auf jeden Fall auch diese Miniserien sich angucken. Ich glaube, das hat insgesamt eine Laufzeit, wenn du alle Openings und Endings mitguckst, von einer Folge Anime so ungefähr. Deswegen, das kann man auch auf jeden Fall machen, auch auf jeden Fall noch bevor die zweite Staffel anläuft. Ja, ansonsten, den Humor kennt man halt schon aus Dragon Maid, die Charaktere kennt man aus Dragon Maid. Es macht halt Spaß, ne?
Ja, schön.
Du hast es noch gar nicht gesehen, ne?
Nein.
Du musst es aufholen, damit wir über Dragon
Maid reden können. Wie so oft, Lukas, habe ich das schon auf dem Podcast gesagt. Eigentlich habe ich eher Bock, dass ich Kyoani von chronologisch Anfang bis Ende gucke, einmal.
Das wird ein bisschen knapp für die nächste Folge, wo wir die, die Season vorstellen.
Wirklich?
Das wird ein bisschen knapp, Julian. Ich würde mich ranhalten.
Lustigerweise, auch, war das so? Weil ich glaube, ein Kyoani-Ding ist nämlich auch von diesem komischen Happy-Dings-Kult in... Haben die irgendwann mal drin mitgearbeitet? Ich bin mir nicht sicher, ob sie da nur Farbe gemacht hatten oder ob das eine der Projekte war, wo sie komplett dran gearbeitet haben. Muss ich mal gucken.
Okay.
Ja, ist mir gerade eingefallen. Naja, nee. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht gucken. Lukas, tut mir leid.
Ach, Mann. Dabei ist es so gut. Es ist so gut.
Nein. In welchem Stil ist es eigentlich?
Hm?
Was für einem Stil?
Der Kurzanime.
Ist es ganz normal im Stil oder ist es irgendwas?
Ganz normal wie okay. Im Anime.
Also nicht irgendwas noch ein bisschen Chibi-Fight oder sowas wie bei Slime von ihnen noch ein bisschen runder oder so?
Einfach nur okay. Wie im Anime.
Und das waren jetzt wie viele Minuten? So. War das eine Episode theoretisch, wenn man alles zusammennimmt?
Jede Episode geht, glaube ich, auf Crunchyroll 2,5 Minuten. Dabei sind aber. Nee, 1,5 Minuten. Dabei sind aber 30 Sekunden Abspann. Und es gibt eher so 25 und es gibt einen Vorspann, der ist eher so 5 Sekunden lang.
Also eine halbe Minute.
Also tatsächlich Inhalt hast du eine Minute. Und wenn du alle 13 Dinger guckst, bist du in 13 Minuten durch.
Ja, mal so eine halbe
Minute. Okay. Ja.
Gut.
Aber ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, das Ending einmal zu gucken, weil es auch echt schön animiert. Und jeden von den, ich meine, drei verschiedenen Vorspann-Dingern einmal. Die sind 3D-animiert, was richtig gut aussieht, aber wahrscheinlich als ganze Show so nicht funktionieren würde.
Okay. gut. Muss ich mir auch merken, und wenn ich dann irgendwann da hinkomme, dass ich das auch angucke.
Und die Vorspann-Sachen sind auch aus der Perspektive von Kobayashi, was auch ganz schön ist.
Okay.
Also so Ego-Perspektive. Sieht man auch nicht so häufig.
Ja. Aber Lukas,
wir kommen jetzt... Das war eins meiner Highlights auf jeden Fall.
Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen angefangen mit Highlights. Jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir in Highlights drin sind, jetzt die auf jeden Fall unsere Highlights kommen. Du hast jetzt halt noch Mini-Dragon gehabt. Ich würde jetzt noch trotzdem als Highlight auch noch Shadows House sagen. Das heißt, wäre bei mir wahrscheinlich so auf Platz 4. Will ich trotzdem noch erwähnen, wenn wir jetzt zu den Highlights kommen.
Da haben wir ja schon kurz drüber geredet.
Genau. Und wofür wahrscheinlich für dich dann Mini-Dragon Highlight war für mich ja dann Fruits Basket The Final. Das war ja dann...
Das ist unfair, du kriegst mehr als ich.
Die dritte Staffel Fruits Basket, das wurde jetzt komplett adaptiert, hat es sogar auf Platz 1 von Mal, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar an die List geschafft. Aber natürlich wurden ganz viele Einsen gewotet, um es wieder runterzukriegen. Das heißt jetzt, glaube ich, auf Platz 4 oder so in Mal-Rankings.
Ja, ist es. Ja. Das ist aber ganz schön mies.
Ja, guck mal, irgendwie auf dem Einzelnen ist irgendwie 4,4%.
Ja, 4,4%.
Und irgendwie 0,7% ist bei Attack on Titan und 1,6% oder sowas bei Brotherhood. Naja, aber
wir wissen ja dann
alle
das.
Wir wissen da auch alle im Herzen zumindest, dass er anscheinend trotzdem einen besseren Score hätte. Das heißt, wir wissen wahrscheinlich, die Leute, die das gemacht haben, nachts die ganze Zeit, im Herzen tief drin weiß er, dass Fruits Basket eigentlich einen höheren Score hat als sein Anime. Naja. Gut, ich kann zumindest so viel sagen, Lukas. Das alles, was in den letzten zwei Staffeln aufgebaut wurden, ist thematisch, charakterlich gut in das Finale aufgegangen. Es gibt so einen Punkt, den ich so ein bisschen so schon leichtes Augenrollen hätte. Da würde ich sogar jetzt sagen, für Leute, die jetzt das gesehen haben, Fruitsbasket Final, kleines Easter Egg, wir haben sogar schon mal über sowas Ähnliches jetzt im Laufe dieser Episode, dieses Podcasts geredet. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt, wo ich dann jetzt nicht gebraucht hätte, aber okay. Es war so ein bisschen Drama reingebracht, der nicht nötig war. Aber speziell halt so, wie die Charaktere, wie das alles aufgelöst wird, ist einfach mega gut. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein Charakterdrama, wo es halt um dysfunktionale Familien, psychische Gewalt, theoretisch auch ein bisschen physische Gewalt geht, wie das alles funktioniert. Und es ist halt super. Ich glaube, im Original, im Manga ist gerade auch noch bei Nebencharakteren vielleicht noch ein bisschen mehr dabei und auch noch mal mehr Charakterisierung. Aber so ist, bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Und echt, da kann ich einfach nur von schwärmen, von so manchen, wie manche Charaktere, wie das aufgelöst wurde. Huiuiui. Und zumindest auch sehr zufrieden, wie dann auch das Ende gemacht wurde. Und ich kann auch sagen, es ist auch ganz schön, dass theoretisch, wird noch ein Spin-off geben, auch wenn ich jetzt so kurz gelesen habe, um was es geht, ist auch schon wieder sowas mit, ach, okay, man merkt, der Manga ist in den 90ern gemacht worden, aber okay, freue ich mich auf mehr Fruits Basket. Aber ich kann, glaube ich, echt sagen, dass das Größte einfach ist, dass halt so ein charaktergetriebener Anime komplett adaptiert wird. Und das ist halt echt einfach so selten. Das ist einfach super. Und wenn man halt 63 Episoden geguckt hat, dann ist man auch investiert und da kann man auch gut was machen. Ja, ist zumindest nicht so, dass ich am Schluss sagen müsste, oh, ouch, das hat jetzt gar nicht gelandet. Zumindest gut, perfekt glaube ich jetzt auch nicht. Also jetzt so, was die Leute sagen, das 10 aus 10 Masterpiece, geilste ever, habe ich jetzt nicht so das Gefühl, sondern einfach nur ein solides, gutes Character Drama, was speziell jetzt im Finale, also in den letzten 13 Episoden, dadurch, dass halt die vorigen zwei Staffeln natürlich Aufbau geleistet haben, nochmal besser ist als die ersten beiden Staffeln, aber für mich jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, einer der besten Anime aller Zeiten für mich. Aber zumindest besser als so vieles andere, was wir kriegen. Ja. Und ich freue mich, dass du wahrscheinlich irgendwann den nächsten anfangen wirst, weil ich werde dir es empfehlen, Lukas. Du kannst es angucken auf jeden Fall. Wird dir auch
gefallen. Ja, ich habe schon angefangen. Ich habe die ersten 11 Episoden schon geguckt.
Ja.
Ich weiß richtig weit. ich war aber ein bisschen frustriert, weil ich habe bei Wakanim geguckt und ich habe vergessen, dass Wakanim immer mit der aktuellen Staffel anfängt, dir eine Serie zu zeigen, was ein bisschen doof ist. Und da habe ich erstmal eine Folge gesehen und habe gedacht, hä, was geht denn jetzt ab? Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung.
Ja,
man muss länger geguckt, als ich zugeben möchte, ehrlich gesagt.
Ich muss auch sagen, dass die erste Staffel, in der zweiten nimmst du ein bisschen mehr ab, ist halt immer noch ein Shoujo, der dann Figuren einleitet, weil am Schluss sind echt viele Figuren und auch natürlich Comedy drin ist, ein bisschen was noch leicht, vielleicht so ein bisschen veraltet ist. Aber gerade wenn dann Charaktere auch auf der Strecke bleiben, was ich vollkommen okay finde, zum Beispiel glaube ich, kann ich jetzt einfach mal so spoilern, dass was war das überhaupt für ein welche Tierzeichen gibt es denn?
Ich habe das Gefühl, es gibt in der Serie mehr als es im normalen.
Ich weiß nicht mehr, ob war das
Tierkreiskalender gibt.
Warte mal kurz.
Soweit ich weiß, gibt es nämlich auch nur 12 Tierkreiszeichen für den Kalender, aber es gibt mehr in der Serie und ich glaube, also irgendeine davon, das Seepferdchen. Gibt's, glaube ich, überhaupt nicht so
doch,
richtig.
Gibt's.
Aber in der Serie gibt's das dann.
Ach so, in der Serie gibt's. Ja, das Seepferdchen, da rede ich nicht drüber, das will ich nicht spoilern. Das ergibt dann auch Sinn. Keine Sorge.
Okay.
Das ergibt vollkommen Sinn. Das denkst du, genau, Monkey. Kommt irgendwie so eine Folge vor, ist auch ein bisschen nervig. Also ist echt einfach 90er-Humor so ein bisschen. Und danach nicht so wirklich, wird auch nicht entwickelt, finde ich auch okay. Weil das wären auch zu viele Figuren gewesen, das ist mir dann auch egal, kam halt drin vor und dann gab es den einen Charakter, der vielleicht mit drin vorkam, das ist dann auch okay. Wir haben genug andere Charaktere, die interessanter sind. Genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du so viele Folgen noch vor dir hast, Lukas, die dir hoffentlich gefallen werden.
Ja,
Tore,
ich bin halt im Moment süß. Gespannt. Also es ist auf jeden Fall nicht verkehrt,
Gott, bis jetzt. Wie das auch Ganze gemacht wird, ey. Yukis Character Development ist auch so gut und wie das aufgelöst, wie das am Anfang der, ich glaube, es müsste die dritte Staffel am Anfang gewesen sein, oder war es Ende zweite, egal, wie das aufgelöst wird, seine Beziehung zu Toru und so weiter, das ist so gut. Ah, perfekt. Super gut. Ja, und natürlich ist auch in der letzten Episode, oder, nee, vorletzte Episode richtiger Chat. Ist einfach so, holy shit. Oh, so ein Chat will ich mal sein, wie Yuki in dieser Situation war. Die Hintergrundleute waren auch einfach, oh, okay. Das hat auf jeden Fall super gut gefallen, war sehr emotional, weil es ist immer so. 63 Episoden hat man gesehen, jetzt muss man sich verabschieden davon. Schade.
Tja, so ist es halt.
Aber Lukas, Vivi, Fluoride Eyes Song, da warst du ja in der Preview so begeistert, hat es das gehalten, was du dir versprochen hast? Oder was würdest du jetzt dazu sagen, was vorbei ist?
Leider nicht ganz.
Okay, ist aber bei uns ein Highlight dabei.
Auf jeden Fall, es war ein absolutes Highlight für mich. Ich hatte da richtig Lust drauf, es war so gut. Ich habe mich so gefreut über den gesamten Anime. Es ist aber leider keine 10 von 10 geworden. Das hätte ich so gern gesehen.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall einer der stärksten Anime diese Season und generell auch ein richtig starker Science-Fiction beziehungsweise Cyberpunk. Nee, es ist kein Cyberpunk. Es ist eher Cyber ohne das Punk.
Nenn einfach
Cyber. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr coole Science-Fiction-Story. Es ist eine sehr coole Story um künstliche Intelligenz und um autonome Roboter und eben darum, was es heißt, menschlich zu sein, auch was es heißt, kreativ zu sein. Dahingehend wurde, glaube ich, auch echt viel Recherchearbeit geleistet zu dem, wie man so eine KI darstellen kann, weil das, was im Prinzip gemacht wird, ist, dass eben den KIs eine Aufgabe gegeben wird und die müssen sie dann erfüllen. Und das ist im Moment relativ nah noch an dem, was möglich ist. Natürlich sind die Aufgaben deutlich komplexer. Irgendwie mach alle Leute mit deinen Liedern glücklich, ist ein bisschen komplexer als irgendwie erkenne dieses Straßenschild. Aber an sich, so die grundlegende Idee ist ja da. Und das finde ich auch immer richtig gut, wenn man da so ein bisschen die Technologie auch, beziehungsweise auch ein ordentliches Verständnis von der Technologie irgendwie im Hintergrund hat, auch wenn es halt nur so rudimentär ist. Es ist halt nicht so, dass man sich komplett aus dem Hut zaubert, dass man jetzt sagt, ha, jetzt sind hier auf einmal menschenähnliche Dinger, die sich so und so verhalten. Ist einfach so, müssen wir nicht erklären, sondern es ist halt mit ein bisschen Hintergedanken noch gemacht. Die Action-Szenen sind richtig cool. Diese ganze Timeline-Nummer funktioniert echt gut. Auch die Zeitreise in Anführungszeichen ist ausnahmsweise eine, die ich echt gut finde, weil sie halt klaren Regeln unterliegt. Und auch wenn das zweimal gemacht wird, ist es durchaus verständlich, warum es nur exakt zweimal gemacht werden kann. Und das so insgesamt funktioniert halt alles echt gut. Ich könnte noch so viel loben, die ganzen einzelnen Storystränge, die wir auf dem Weg sehen, sind alle sehr, sehr gut. Es fällt mir keiner ein, wo ich nicht gedacht hätte, oh, das ist A, eine interessante Idee, B, ein super umgesetztes Setting, C, passt es halt in den gesamten Strang gut rein. Das gilt halt für jede dieser Unterstories. Was immer ein bisschen schwierig für mich war, ist, wenn es von einer Unterstory zur nächsten springt, sagt der Anime dir da nicht wirklich viel, sondern es ist eher so, du bist halt in der nächsten Unterstory, keine Ahnung, was zwischendrin passiert ist.
Ja.
Und du musst dir das so selbst zusammenpuzzeln.
Aber zumindest ist es ja ganz cool, zum Beispiel, als dann mehr oder weniger der Diva-Arc war, weil man ja am Anfang echt mal ein bisschen verwirrt war, ob es sich jetzt einfach in den letzten 40 Jahren so weiterentwickelt hat und so weiter. Also, das fand ich dann auch schon
Du
ganz schön.
meinst es um Ophelia rum, dann
Ja,
die
genau,
Story,
der
oder?
Arc.
Ja,
Und da ist
genau.
man reingeworfen worden,
Ja,
dann ist man erst
genau.
so verwirrt, oh, okay, anscheinend hat sie jetzt so, weil sie jetzt 40 Jahre her ist, hat sie jetzt ein bisschen dazugelernt, so menschlicher zu sein und so weiter. Und dann checkst du erst so, ach
Ja.
so, das
Ja,
ist
aber
ganz nice.
das ist halt genau das, was ich gemeint habe. Dass du es dir dann Stück für Stück zusammenpuzzeln musst, was durchaus zu Verwirrung führen kann, aber ich fand, das hat funktioniert.
Ja.
Ja.
Ich muss dann halt sagen, was halt so das größte Problem beim Ganzen war, halt der letzte Arc so ein bisschen, der war halt so leicht, nicht das, was vielleicht hätte vorher aufgebaut wurde, so irgendwie erfüllt. Gerade auch mit dem
Ja.
Kakitani oder wie der heißt, der Toh-Terrorist, wie der da reingespielt hat, gerade weil der, als er dann das gesagt hat mit hier, ich habe eine himmlische Stimme oder irgendwie sowas vernommen, gehört, irgendwie sowas, hat es dann nicht so auch gut gepasst, die Auflösung oder so.
Ja, sehe ich voll
Ja,
und ganz,
darum.
wie du.
Das Beste im letzten Arc war einfach die Szene, als natürlich wieder der beste Soundtrack einsetzt und dann das Licht von oben kommt, das Ganze, wie das dann so einsetzt und dann am PC und so weiter. Ach, das ist einfach, das ist eine gute Szene, aber der Rest, gerade auch die letzte Episode war echt so ein bisschen, hui,
Fandest du?
Fand ich schon so ein bisschen enttäuschend,
Ich
allerletzte
fand
Episode.
gerade, dass. Ich fand gerade, dass die KI aus der ersten Folge, diese Unterstützungs-KI, da nochmal versucht hat, sie aufzuhalten.
Ja, irgendwie hat es auch nicht so geklappt für mich.
Gerade vor dem Hintergrund mit dem Antonio aus der Dings davor,
Ja, aber das
hat nicht funktioniert,
hätte
finde
man
ich.
nochmal intelligenter machen können, glaube ich. Hätte man nochmal irgendwie ein bisschen besser und dann auch so, weiß nicht, es hat nicht so nicht für mich geklappt mit dem Ende, wie auch immer jetzt aufgelöst wurde. Das war halt so ein bisschen so, schade, hat nicht ganz gelandet. Kommen wir nämlich wenn wir gleich zum nächsten kommen, weil. Wenn man da das Ende zu dem macht, das ist auf jeden Fall schon,
Ja,
da siehst du ja den Unterschied, was ich meine.
das stimmt auf
Ja,
jeden Fall.
aber audiovisuell
Aber
kommen wir. Ja.
ich muss dir da auch zustimmen. Das Ende war auch für mich so ein bisschen der Wermutstropfen, wo das Ganze dann so ein bisschen bitter geworden ist, wo man sich dann auch gedacht hat, ja, also
Ah,
so ganz
schade.
gelandet hat's
Das ist
gerade
halt nicht schlecht.
das letzte bisschen von der Landung so leicht vergurkt.
Das ist halt nicht schlecht. Das ist halt okay. Aber okay ist halt für den Rest des Ganzen passt dann halt nicht so rein. Das ist halt nicht ganz vielleicht Game of Thrones Niveau, aber das ist jetzt eher so nicht so rund, wie man es hätte hoffen können.
Es ist so ein bisschen, Olympia steht ja wieder vor der Tür. Und wenn man sich dann so Eislauf oder so anguckt und denkt, oh, das ist alles super fantastisch, super krass und so. Und die Jury gibt dann weniger Punkte und dann siehst du in der Wiederholung, ah, bei der letzten Figur, da hätte das Bein nach hinten gemusst, aber sie hatte es zur Seite. Ja,
Ja.
natürlich, dass sie da keine volle Punktzahl
Ja,
bekommt.
gerade was du gesagt hast, mit dem,
Das ist sowas.
dass es
Ja.
halt so widerspiegeln sollte, dass vielleicht die vorigen drei Sachen spielen jetzt mit rein, dass man vielleicht so interpretieren kann, dass jetzt Estella, darum ist Elizabeth dabei, das spielt am Schluss mit rein, dass du gesagt hast mit Antonio und ihrem Ding, aber dann Grace spielt nicht so mit rein. Das hätte man vielleicht intelligenter wirklich so verbinden können, dass am Schluss alles drei, weil wir hatten ja
Genau,
am
das ist
Schluss
es
nur noch die
halt.
Flashbacks auf den Monitoren. Und das hat dann für mich nicht so geklappt.
Ja.
Da hätte man das besser einführen können, glaube ich.
Genau, das ist es halt. Am Ende war es halt doch mehr oder weniger ein Formfehler. So die letzten, man sagt es ja auch immer, die letzten 10%, da muss die meiste Arbeit rein und hier haben halt die letzten 10% nicht
Aber
funktioniert.
jetzt wollen wir noch mal kurz begeistert über den Rest reden. Auf jeden Fall die vorigen Arcs fand ich interessant, gerade auch wie das mit hier Ophelia, das war schön überraschend. Dann haben wir schon gesagt, spätestens nach dem ersten Kampf, wo diese geile Musik einsetzt in der vierten Episode, wartet man dann immer, dass man belohnt wird schon von einem Arc, dass sowas Geiles kommt. Da haben wir dann Episode 6,
Man
wie
wartet
halt
schon auf die Kampf, auf den
wo dann
Kampf.
das Opening gespielt wird mit der ganzen Action-Sequenz. Dann haben wir auch, wie das Opening am Anfang in der einen Episode mega gut genutzt wird, weil sie ja dann auf der Bühne ist, singt und dann geht's ins Opening rein. Und dann haben wir halt die Episode 9 und dann hier Episode 11 nochmal, wo einmal der Kampf ist und wo einmal der Entschluss gefasst wird, wo halt dieser Soundtrack ist wirklich OST des Jahres. Unironisch, dieser Soundtrack ist so geil, der macht alles episch. Der macht alles episch und ich werde ihn mir auf jeden Fall runterladen oder vielleicht auch kaufen oder wie auch immer man den kriegen kann.
Ich finde den Soundtrack von dem, was wir als nächstes besprechen, besser. Aber okay. Der macht es nicht episch, sondern der macht es gediegen.
Okay. Und dann will ich noch mal kurz extra Masahiro Tokumaru erwähnen. Das ist nämlich der, der mehr oder weniger gestoryboardet und ich glaube dann auch fast die ganze Key-Animation gemacht hat für die Kämpfe. Das heißt, sowohl der Kampf in Episode 4, in Episode 9, wo halt One-on-One gekämpft wird. Weil die halt einfach echt mega geil sind. Also die machen so Spaß und dann speziell in Episode 4 auch noch mit dann vorher dem Ganzen, wo dann Elizabeth den Virus bekommt und wo man dann halt ihre Stimme so komisch hört und dann am Schluss auch noch mit dem Extella ruft und dann einfach in den Beat reingeht. Oh, das ist so gut. Und dann halt speziell in Episode 9 der One-on-One-Fight zwischen den beiden, also zwischen Vivi Diva und dem anderen Typen, weißt du, wen ich meine. Die ganze Choreo. Lustigerweise, wenn ich es jetzt erwähne, und zwar hat er auch die Key-Animation gemacht, Masahiro Tokumaru, für Hanebado am Anfang das Match. Kannst du dich vielleicht daran erinnern, wie geil das aussah?
Ja, das
wie gut es aussah. Gut das hat er nämlich auch gemacht. Vielen lieben Dank. Und natürlich, wie gesagt, die Musik hat dazu beigetragen, aber auch so sah das halt richtig geil aus, dieser Kampf. Ja, und dafür muss man auch sagen, ganz audiovisuelle, das ist anscheinend so, was man von den Sakuga-Leuten auf Twitter und Sakuga-Bloggen alles mögliche hört, ist auch eher ein Nebenprojekt für WIT. Da kommt was auf uns zu. Holy shit.
Oh Gott, wenn das das Nebenprojekt ist,
ach, ja, Scheiße. Sieht halt auch so, oh, das sieht auch schon so gut aus und dann actionmäßig.
Es ist halt vor allem, ich finde es immer noch ein bisschen seltsam, dass das irgendwie nur so ein, gefühlt nur so ein Geheimtipp war. Das ist nicht echt? Das ist, worüber jeder gesprochen
hat. Ich fand das so komisch, weil ich jedes Mal, wenn ich jetzt WIT Studio lese, ich hatte es ja schon vorher auf meiner Liste einfach drauf, weil ich wusste, WIT Studio Original Anime werde ich mir auf jeden Fall geben.
Ah ja, bei mir genauso.
Ja, darum habe ich das auf jeden Fall auf Liste drauf, die ich angucken will. Ich habe mir sogar extra vor damals ja auch nicht YouTube-Video angeguckt, weil ich einfach gesagt habe, ey, WIT Studio ist mir egal, gucke ich trotzdem an, weil es einfach gut aussehen wird. Und dass sogar diesmal auch eine gute Story verpasst bekommt, umso besser. Ja. Weil Musik gefällt mir natürlich auch noch gerne. J-Pop hat natürlich auch noch super reingespielt.
Ja.
Aber gut, Lukas, unser Highlight diese Season, der überrascht uns hier am Anfang und holy shit, er hat sogar geliefert. Er hat wirklich, das ist jetzt das Beispiel dafür, wenn es immer darum ging, ja, aber das war doch okay. Nee, das Ende hat nicht so perfekt reingepasst, weil das ist echt einfach, wie das Ende mit dem, ohne zu spoilern, einfach mit dem Taxi und dem Mond und dem Wasser und den allen verschiedenen Personen. Das war ja einfach, das war perfekt. Das war so holy gut. Shit. Also wirklich, das kann man ja nicht, fast nicht mehr besser machen. Mann. Da habe ich echt gedacht, als die Szene kommt, ich so, das ist nicht euer Ernst. Oh, und dann als auch noch die Bilder zwischen reinschneiden, ich so, holy shit, ihr habt's einfach drauf. Oder die Person, die es geschrieben hat, du bist so geil. Mhm. Sofort mal geguckt, was er vielleicht noch alles machen in Zukunft und so weiter. Ich glaube, es war der, der nämlich noch nichts gemacht hat vorher an Anime. Das heißt, der kommt, glaube ich, aus was anderem.
Ja.
Scriptwriter war, glaube ich, vorher, oder?
Der Scriptwriter hat
ja, der hat sonst eigentlich nichts anderes gemacht, weil ich glaube, es war der, der nämlich letztes Mal bei Wonder Egg Priority war nämlich auch der aus normalem Fernsehen kommt und so weiter. Da hat es ja nicht so gut geklappt. Darum will ich nämlich sagen, man kann es schaffen, in 12 Episoden richtig gute Story zu schreiben, mit Pacing, was richtig gut ist, was einfach bam, 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 zum nächsten Storybeat, nee, treffen alles ineinander.
Dafür kannst du aber nicht Ortexia als Beweis nehmen, weil es sind 13 Episoden.
Ja, 12, 13, du weißt, was ich meine.
Nee, aber, ach du Scheiße, ist das gut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ich muss sagen, einziger Kritikpunkt, ich fand die Gacha-Episode schon ein bisschen zu lang. Weil ich habe echt damals gehofft, dass ich ein bisschen mehr die anderen Charaktere da gehabt habe, weil die schon cool waren, dann wollte ich ein bisschen mehr wissen. Da fand ich es schon ein bisschen ticken lang gezogen. Und das Comedy-Duo, das Comedy-Duo hat nicht so perfekt in die Story reingespielt.
Ja, das stimmt.
Weil die hatten ja nichts mit zu tun. Die hatten ja nichts mit dem Hauptplot zu tun.
Die beiden Kritikpunkte kann ich echt gut nachvollziehen.
Aber das ist das Einzige.
Gerade die Gacha-Episode war halt so eine ganze Episode für den Charakter. Also ich meine, es ist ein wichtiger Charakter, aber eine ganze Episode dafür überspielt so ein bisschen seine Wichtigkeit. Weil so wichtig ist er dann auch wieder nicht.
Ja.
Und das Comedy-Duo, ja, sehe ich genauso. Also da ist es halt schwer, dagegen zu argumentieren. Die haben halt...
Das ist, was man ja in dieser Serie als Nebencharakter bezeichnen kann.
Ja, das stimmt.
So würde ich es nämlich sagen.
Ja. Alle anderen sind wirklich mit dem Hauptplot so eng verwoben, dass, ja...
Ohne sie
beziehungsweise man könnte auch sagen, Odokawa ist der einzige Hauptcharakter. Weil alle anderen ungefähr dieselbe Wichtigkeit haben.
Ja. Kannst du Hauptcharakter dann, wie nennt man das? Gibt auch so einen Begriff dafür, das sind auf jeden Fall zwei Charaktere und dann die zwei sind die Nebencharaktere. Mhm. Aber okay, Lukas. Was soll man eigentlich noch dazu sagen, außer wir können auch sagen, dass es ist halt einfach,
ich weiß nicht,
der Dialog ist so gut.
Das sollte jeder angucken. Die Dialoge sind fantastisch. Die Charaktere sind fantastisch. Ich meine,
der Twist ist fantastisch, den man auch langsam so kriegt. Der Twist
ist so gut.
Ja?
Der ist so gut. Also, in der letzten Episode war mir schon klar, in welche Richtung das geht. Ja. Also, da braucht niemand.
Das ist echt ganz langsam aufgebaut.
Aber das, also, dir ist es schon viel früher klar. Und dann macht das halt auch auf einmal alles Sinn. Und gerade so Sachen wie, dass Odokawa sich die Leute super gut merken kann, das spielt da total rein. Der muss die Leute ja gut verstehen, damit sein Hirn überhaupt diese Verbindung aufbauen kann. Das heißt im Prinzip, er kann auf den ersten Blick Leute, die sich bei ihm ins Taxi reinsetzen, perfekt einschätzen praktisch. Und das spielt sich auch ein bisschen wie so eine Superpower ab. Aber es ist für ihn natürlich so normal. Und das ist so gut. Und wie das dann aufgelöst wird. Und das ist eigentlich... Ja.
Wie kreuzquer die ganzen Charaktere interagieren. Wo dann das genau, dabei ist, das dabei ist.
Kreuz und quer. Und dabei wird immer Odokawas Taxi gestriffen. Geht's immer durch Odokawas Taxi. Egal was, alle saßen schon mal bei ihm im Taxi.
Ja, das ist ja auf jeden Fall, das ist ja so ein bisschen das Ding, auch wenn es am Schluss ein bisschen und weniger also wird.
Der Knotenpunkt,
ja, die werden ja immer meistens dadurch, wurden die ja eingeführt im Taxi. Und dann danach kam erst das Ganze. Ja, und echt, man kann nicht viel dazu sagen, außer dass es halt richtig gut wirkt. Einzige auch noch, was man sagen könnte, ist vielleicht, dass das Ende so offen wirkt.
Ja, das stimmt.
Da ist das nämlich das Ding,
so ein kleiner Kritikpunkt.
Weil gleichzeitig startet, oder es ist ja so oft in Japan, dass Multimedia-mäßig irgendwas startet, dass gleichzeitig auch ein Manga gestartet ist, der 1:1 bis jetzt die Geschichte erzählt hat. Vielleicht hat er dann ein, zwei Kapitel danach. Außerdem, Lukas, du hast dir nicht die Audiodramas angehört, oder?
Nee.
Weil die Audiodramas sind von dem Giraffentypen mehr oder weniger so moderiert. Und das Plot-Device da drin ist ein ein Stift, ein Pen, also ein Kugelschreiber, der aufnimmt. Und der nimmt dann in den Leben unserer Charaktere auf, also von, keine Ahnung, Odokawa, von Dings und so weiter, nimmt es ein bisschen mit auf, was gerade so passiert. Und dieser Stift könnte zufällig, oder ist wahrscheinlich der Stift, den am Schluss dieser eine Charakter, der da Straße gerade sich mit der Mutter unterhält, in der Hand hat.
Ach du Scheiße.
Ja,
das heißt, ist ja noch besser.
Das heißt, da könnte schon so sein,
Manga,
weil Odokawa sich ja auch am Schluss so ein bisschen dran erinnert, dass da eigentlich gar nicht so ein offenes Ende ist, wie man vielleicht vermuten könnte. Aber wir wissen nicht, mal gucken, ich werde mal im Auge behalten, falls der Manga abgeschlossen ist, ob man da am Schluss noch was hat, weil das wäre nochmal das i-Tüpfelchen darauf.
Auf jeden Fall.
Aber so selbst das, wie es jetzt im Moment ist, finde ich auch
Audio, ganz okay. Ist das Audiodrama bei uns irgendwie verfügbar?
Du kannst in Reddit-Kommentaren sind die immer verlinkt, die sind da übersetzt. Außer du kannst natürlich per Hören das auch selbst hören,
ich weiß. Ja, haha,
lustig. Ich weiß gar nicht, ob die auf
YouTube geupload sind, machen ich das Streamable. So ein Idiot.
Weil ich habe auch deine Sendung, höre ich mir auch immer die Audiodramas an. Das ist immer ganz schön.
Genau. Alles klar.
Und das wollte ich noch sagen, damit du da vielleicht noch mal ein bisschen besseren Abschluss hast auch noch. weil du es vielleicht nicht weißt.
Ich warte erst mal, wie es jetzt aussieht mit Manga und so weiter. Okay.
Auf jeden Fall.
Aber ich finde es auch gar nicht so schlecht,
das Ende, wie es so
allein dasteht.
Das wusste ich ja noch nicht, als ich jetzt dann das fertig geguckt hatte, habe ich erst danach so ein bisschen nachgelesen. Oder zumindest Manga wusste ich ja. Und war ich aber auch zufrieden
damit. Gut, Leute. Ohne Spaß, lasst euch nicht davon abschrecken, dass das nicht aussieht wie Anime in Anführungszeichen. Guckt euch das einfach an.
Ey. Richtig, richtig gut. Das ist auf jeden Fall einer der Contender-Anime of the Year. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich einer der besten Anime der letzten Jahre auch so. Also es ist wirklich auf einem Niveau, und wie man sich halt auch so westlich mystery-mäßig Serien, Filme und so weiter vorstellt.
Nein, nein, gar nicht. Das ist auf einem viel höheren Niveau.
Das würde ich nicht unbedingt sagen.
Ja, doch. Ey, ich gucke in
letzter Zeit auch
so
einfach
viele Filme. Also es, okay. Es ist schon auf einem fucking hohen Niveau, Leute. Und lasst euch da nicht irgendwie einreden. Ja, aber das, was aus dem Westen kommt, ist, damit hält's nicht ganz mit. Ja, mit was hält's denn nicht ganz mit? Wenn ich mir jetzt sowas wie so Departed angucke, wo das Ende total bizarr ist, wo einfach nur alle sterben. Dann gefällt mir Odd Taxi besser.
Ich meine ja auch nicht die durchschnittlichen, sondern auch die guten Serien, Lukas.
Departed wird generell als einer der besten Filme in dem Genre.
Okay. Ich weiß es auf jeden Fall. Ich habe ja nicht so viel Ahnung, Lukas. Ich meine nur insgesamt auch so, was man halt mal so gesehen hatte über die Jahre. Weil es ja oft auch so, ich kann zumindest sagen, dass oft auch Anime ist jetzt auch nicht so gerade dialogmäßiges Beste. Das ist halt schon teilweise auch echt so meh. Und ich glaube, da reden sich auch öfters mal manche Anime-Fans ein, dass halt Westen Hollywood eh nicht so viel drauf hat und alles immer das Gleiche ist und verwurstet wird. Aber
ja, gut, das stimmt halt.
Selbst daran reicht manchmal auch Anime nicht, Leute. Es tut mir auch echt leid, aber selbst daran nicht so.
Also es stimmt natürlich auch, dass im Westen nicht alles schlecht ist. Aber come on, Odd Taxi jetzt so zu degradieren.
Hey, das will ich ja gar nicht. Ich will es ja hervorheben, dass es auf jeden Fall dann mithalten kann, mit was gutes Writing im Westen alles gibt.
Ja, ja gut, okay. genau, also Odd Taxi bitte auf jeden Fall gucken. Ich werde das mein Leben lang wahrscheinlich sagen. Niemand gucken.
Bis in 2 Jahren, wo dann nochmal das Manga-Ende rauskam, was alles kaputt gemacht hat.
Wo die. Nee, bis in 2 Jahren, wo es dann die Hollywood-Verfilmung gibt. Und dann kann ich sagen, ja, du hast dir
das ja gewünscht. Oh ja, so eine Hollywood-Verfilmung wie in Cats.
Ach ja, ey, genau
wie,
so.
Wie mit Cats,
bitte genau so. Ein
vermenschlichtes Walross, was da ist. Das wäre großartig. Okay. Aber
das wäre furchtbar.
Das kann ich auf jeden Fall allen empfehlen. Ist so Anime of the Season auch für mich geworden. Kann ich sagen. Und
man merkt so richtig, dass man da gar nicht so viel drüber reden möchte, ne? Weil es ist so gut, man möchte den Leuten nichts vorwegnehmen.
Ja. Ich denke auch mal, wenn wir jetzt schon am Anfang halt da sagen oder den Leuten sagen, dass sie bitte Odd Taxi gucken sollen, weil das unser Highlight der Season ist und richtig gut ist, dass sie hoffentlich dann auch erstmal kurz pausieren und sich das Ganze geben werden,
bevor dass sie dann nochmal so alles Vertrauen in uns haben.
Ja. Aber gut, das war jetzt auf jeden Fall die überraschende Spring Season 2021. Am Schluss dann vielleicht manche Sachen, die überraschend waren, waren dann eher doch vielleicht ein bisschen mittelmäßiger, manche waren dann auch nicht das, was man sich erhofft hat an Highlights, sondern eher dann eine gute Serie oder sowas wie Odd Taxi, was auf jeden Fall alles weggeblasen hat, was man sich erhofft hatte und niemals gedacht oder vorhergesehen hätte, dass es so gut wird. War eine gute Season.
Ja.
Wenn ich jetzt zumindest die nächste Season angucke, wird jetzt schon wieder ein bisschen mittelmäßiger.
Ja. Ach, aber ich freue mich auf die nächste Season.
Ja, da habe ich jetzt nicht so wie diese Season, wo ich denke, okay, das könnte ich mir vielleicht angucken, das könnte gut werden. Da habe ich jetzt halt echt so ein paar Sachen, okay, das wird halt nett. Das ja, ist halt das Einzige nächste Season.
Das Einzige, also nächste Season freue ich mich natürlich auf Dragon Maid, die 2. Staffel. Freue ich mich
da hast so du halt dein sehr Highlight.
Ja, also das Highlight ist praktisch jetzt schon eingeloggt, es tut mir leid, Leute. Ja, aber generell, was da nächste Season auf uns zukommt, beziehungsweise nächste Woche ja teilweise schon.
Das ja, sind nee, schon ich gucke erst in dabei. 2 Wochen fange ich erst mit den ersten Episoden an. Richtig, ist vielleicht auch ganz gut, den Leuten jetzt zu sagen, diesmal wird auch unsere Summer-Season-Besprechung ein bisschen länger dauern, weil wir einmal von den Wochen her nicht so gut klappt und wir auch noch, weil ein paar Sachen ein bisschen später kommen. Was war das? Das eine war ja leider Jahi-Summer, was wir wahrscheinlich nicht schaffen, in die Summer-Season ja, reinzukriegen.
Weil das erst am 1. August anfängt.
Ja, was war das andere? Du hattest doch noch irgendwas.
Genau, ich wollte noch Heyeon Sedai no Idaten Tachi anschauen. Das fängt am 23.07. an. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob das so gut wird.
Darum, deswegen in 2 Wochen werden wir dann auf jeden Fall was anderes besprechen. Und dann erst so in 4 Wochen, weil dann auch manche Sachen erst eine Woche später anfangen. Dann haben wir auf jeden Fall von den meisten Sachen so 3, 4 Episoden. Beziehungsweise eine Episode von dem einen Ding vielleicht. Ja, nur, dass ihr euch nicht wundert.
Es sind ja auch noch ein paar OVAs und so weiter rausgekommen. Also für nächste Woche werden wir bestimmt was
finden. Vielleicht ist man ja auch schon durchgeimpft und kann auch schon ins Kino gehen.
Oh, das wäre sehr schön.
Demon Slayer und was läuft noch jetzt? Violet Evergarden ist angelaufen. Das sind 2 Filme, die ich gesehen habe im Kino. Mal gucken.
Ansonsten, wir hätten ja auch noch die Wonder Egg-Folge und sage auf Tanya sie
will. Ach ja, genau. Magier Record startet nämlich auch so spät. Das war das. Wir haben 3 Sachen, die spät starten. Dein komisches Ding, Magier Record startet am 31. Juli und Jahi-sama startet am 1. August.
1. August?
Ja, das schaffen wir wahrscheinlich leider nicht. Naja.
Ja, müssen wir mal gucken. Ihr werdet es in 2 Wochen sehen.
Richtig. Schaut Odd-Taxi. Ja.
Schaut Odd-Taxi auf jeden Fall. Und wenn ihr dann fertig seid, auch wie ich glaube, das haben auch zu wenig Leute gesehen. Dann können wir uns, glaube ich, verabschieden.
Ja.
Ich war, beziehungsweise bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und Twitter. Auf meinem Blog dertetz.de kommen auch alle 2 Wochen alternierend mit den Podcast-Folgen Einträge. Da kann man auch mal reinschauen. Ist manchmal spannend, glaube ich. Gut, und dann übergebe ich an dich, Julian.
Ich war Julian, mich findet man unter Lukul, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Es wäre einmal Nonon Biori Nonstop, Bakano, Yoka, Aria der Animation, Monogatari außer Bako und Kiso Monogatari, Natsumo Boga Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Kara no Kyokai Mirai Fukuin, Chihaya Furua 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Emiya Family und der dritte Big Alphonio Movie.